Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de. Ich bin der Micha und heute habe ich nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Gäste am Start. Und zwar die wundervolle Nicole. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Den wundervollen Thomas.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und den wundervollen Konrad.
Moin.
Morgen. Und weil wir alle so wundervoll sind, haben wir heute auch ein wundervolles Thema. Und zwar gehen wir auf einen Hörerwunsch ein, den es schon ein bisschen länger gibt. Weil des Öfteren kommt in Gesprächen dann immer wieder mal so ein Kommentar wie, boah, die Musik von dem Spiel war so geil und ich stehe total auf diesen Soundtrack und das ist so super und so toll. Und es ist öfter mal in den Kommentaren aufgetaucht, dass ihr euch eine Folge wünscht, wo wir ganz explizit nur über Spiel-Soundtracks reden. Also tatsächlich mal nur über den Komponisten, lassen das Spiel einfach mal komplett außen vor, reden über deren Arbeit, über deren Werk und so weiter. Und deswegen habe ich mir die drei Supercracks eingeladen, die sich mit diesem Thema wunderbar auskennen. Wenn ich mich nicht vertue, dann hört ihr Spiele-Soundtracks tatsächlich auch privat, ihr alle drei, oder?
Ich hätte mal ein Auto auf jeden Fall.
Sehr intensiv.
Sehr intensiv, also ersetzt die Popmusik komplett.
Ja, also fast, ich höre in meiner Freizeit fast dazu, so ich sag mal zu 80% höre ich Spiele Soundtracks.
Ich bin da schon ein bisschen vielseitiger, glaube ich. Also ich höre alles einmal durch so. Also ich habe da jetzt, ich sag jetzt nicht, ich höre davon jetzt so und so viel und davon jetzt so und so viel, aber eben halt auch privat sehr gerne und auch beruflich natürlich ist das ein Thema, was mich immer begleitet.
Das geht mir auch ganz ähnlich im Prinzip, Entschuldigung.
Ja.
Ich habe wieder gemerkt, heute zum Beispiel bei der letzten Autofahrt habe ich dann irgendwann auf halber Strecke dann Bad & Sebastian mal wieder gegen Uematsu ausgetauscht, weil ich mal wieder Lust drauf hatte. Es ist für mich einfach halt was Gleichwertiges, was die Musik angeht.
Und das ist ein sehr interessantes Stichwort, weil wenn wir uns mal ein bisschen zurückerinnern, vor ein paar Jahren, als die Dinger noch alle auf Modul erschienen sind und so weiter, da haben uns vielleicht ein paar Melodien begleitet, aber man konnte sich nicht so wirklich vorstellen, sich jetzt irgendwie eine Soundtrack-CD so zu kaufen. Also ein Super Mario-Soundtrack war so vielleicht das höchste der Gefühle, aber man ist jetzt nicht irgendwie man konnte jetzt nicht in den Laden gehen und sich da irgendwie einen Soundtrack irgendwie holen. Und es hat sich ja in den letzten Jahren echt eine ganze Menge dazu getan, oder?
Wenn ich kurz reingreifen darf, witzigerweise war es ja so, vor vielen Jahren, so in den frühen 90ern, gab es ja in der guten alten Powerplay, vielleicht erinnern sich die Älteren noch dran.
Die Powerplay!
Immer wieder so die Specials dann, so die neuesten Spiele des Anfangs aus Japan von Spielen, wie eben zum Beispiel Parodius oder Actraiser oder Final Fantasy IV und solche Geschichten. Und die waren dann irgendwann auch irgendwie zu kriegen für einen deutschen Endkunden.
Mit
moderat obskuren Versandhändlern, die dann meistens Kopien von Ever Anime oder sowas aus Hongkong geschickt haben. Wussten natürlich alle damals nicht. Wir haben einen Haufen Geld hingelegt. Aber generell, also die ersten Spielemusik-CDs, auch mit arrangierten Versionen, waren schon relativ früh zu kriegen. Aber na klar, es hat natürlich erst dann in den letzten Jahren wirklich richtig abgehoben, dass gerade auch Nintendo gemerkt hat, dass vielleicht Interesse bestehen könnte und auf einmal Soundtracks von Spielen wie Mario Galaxy oder wie von Zelda über ihren mittlerweile natürlich geschlossenen Club Nintendo angeboten haben.
Ja, aber ich sag. Entschuldigung.
Nee, ich wollte gerade aber sagen, das fand ich, war aber damals auch ein Problem. Also selbst so gerade ich in meiner Kindheit habe das jetzt nicht wirklich A mitbekommen, wo man Videospiel-Soundtracks kaufen kann. Und B, fand ich, gab's die relativ wenig eigentlich so. Also selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich jetzt so nicht gewusst, wo ich die beziehen könnte. Ich glaube, das ist aber auch noch teilweise, ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden, aber teilweise war das auch noch bis vor kurzem immer noch ein Problem, zumindest eine coole Albumversion zu haben, die ich mir in den Schrank stellen kann. Vieles ist ja als DLC erhältlich, aber
iTunes, sage ich nur, die ist ja auch voll mit Musik mittlerweile.
Ja, genau, aber viele wissen das einfach auch noch nicht so wirklich, glaube ich. Also das kommt erst so langsam irgendwie ran, eben halt auch, weil viele jetzt auch endlich mal auf den Trichter gekommen sind. Ah, okay, da haben viele Bock drauf, das auch zu hören, dann machen wir daraus doch mal ein Album. So, ne?
Vor allen Dingen, man hätte sich ja vor vielen Jahren auch gar nicht vorstellen können, dass zum Beispiel ganze Konzerte auf Spiel-Soundtracks basieren, oder?
Vor 10 Jahren gab es sie sogar schon tatsächlich.
Tatsächlich?
Das erste große Konzert dieser Art im Westen war zur zweiten Games Convention in Leipzig.
Das war
wann? Stimmt.
Das war das große Eröffnungskonzert und das war das erste Spielmusikkonzert, das überhaupt außerhalb Japans stattfand.
Ja,
also ich weiß noch, ich habe damals meine erste Ocarina of Time Soundtrack CD bekommen über den Club Nintendo. Also über den alten noch. Das war irgendwie so ein Abo-Geschenk oder so. Und dann, als ich gesehen habe, dass man CDs kaufen konnte, das war dann aber, das war in so einem, im UFO, in so einem alten Nerdladen, den es bei uns gab, die hatten dann CDs, also Japan-Importer in der Vitrine, und ich dachte mir dann so, wer kann denn 40 Mark für Musik ausgeben? Ja, aber das wusste ich, das hatte ich dann auch später, wo ich die Spiele dann gespielt habe, da wollte ich die CDs dann auch haben. Aber es war dann halt, aber es war dann auch nur, es war dann Final Fantasy und Metal Gear, und sonst war es schon wieder schwieriger.
Ja klar, also damals so meine Quelle waren damals vor allem entweder Kleinanzeigen im Magazin, da gab es immer wieder ein paar Leute, die CDs verkauft haben für moderat harte Preise, oder halt eben so manche von diesen speziellen Versandhändlern, die es damals noch tausendfach gab, haben auch teilweise eben die Dinger geführt.
Aber ja, aber es war schon wesentlich schwieriger halt, ne? Also was man teilweise für einen Aufwand betreiben musste, um, ich sag jetzt mal wirklich, Hintergrundmusik zu bekommen, die einen im Spiel so ein bisschen begleitet. So, es war ja auch nicht wirklich mainstreamig. Also es war halt wirklich so ein Nischending halt, ne?
Aber ich finde halt auch, ich finde auch krass, mit welchem Aufwand die Musik mittlerweile auch gemacht wird. Also früher hast du, oder du hast es natürlich heute immer noch, sehr viele Komponisten gehabt, die hauptsächlich halt alleine unterwegs waren, so Chris Hülsberg zum Beispiel oder halt auch Nabor Uematsu, und die haben halt entsprechend den Modulversionen oder halt der geringen Hardware, die da zur Verfügung stand, die Musik komponiert und das so gemacht, dass es irgendwie auch auf diese alte Geschichte irgendwie funktioniert. Aber das ist halt weit weg von dem, was heute betrieben wird. Weil heute ist es völlig üblich, völlig normal, dass dort tatsächlich ein Orchester sitzt. Also Synthesizer ist schon fast die Ausnahme mittlerweile.
Ist auch ein bisschen verpönt mittlerweile. Also, was heißt verpönt? Ich glaube, viele der normalen, in Anführungsstrichen, Komponisten schauen da immer so ein bisschen naserümpfend auf die Synthesizer-Musik und sagen sich, muss das sein? Also ich hole mir doch lieber ein Streichkonzert rein, anstatt das Ganze am Synthesizer zu machen irgendwie. Ne? Und das ist, finde ich gar nicht mal, das ist einfach so eine Eigenart, die Videospielmusik einfach mit sich brachte. So irgendwie. Ist ein eigenes Stilmittel einfach auch mittlerweile.
Und auch generell, ich finde auch, um schon mal wegzugreifen, viel von dem, was heute gemacht wird, ist eigentlich sehr auch, kann man mittlerweile vergessen eigentlich, weil es einfach halt nur so untermalen der Musikbrei ist, Gebrauchsmusik.
Genau, das stimmt. Viele Musik, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, warum die Zugänglichkeit zu Videospielmusik im Allgemeinen noch so ein bisschen fehlt. Mhm. Weil es gibt auf der einen Seite gibt's Videospielmusik, die perfekt zur Spielsituation passt, wo du sagst so, ja, das ist geil im Hintergrund zu hören, das unterstreicht mein Spielgefühl gerade perfekt, aber alleinstehend ist das total belanglos einfach.
Ja, ne? wie so ein Film-Soundtrack eigentlich.
Ja, genau, genau.
Also da muss ich jetzt mal kurz mich hier ins Spiel bringen. Also zum einen finde ich, höre ich auch sehr gerne Film-Soundtracks, und die guten sind nicht belanglos.
Nein, da wollte ich ja gerade drauf. Ja, also, genau, es gibt das eine und dann gibt es noch die anderen, die alleine funktionieren, wo du halt sagen kannst, die kannst du dir perfekt alleine anhören. So. Aber es gibt halt, was Thomas auch sagte, es gibt halt viel auch Hintergrundgedudel.
Ich merke für mich, ich höre, also das gilt für Filmmusik und für Spielmusik, ich höre gerne Sachen, die mich dann auch an Sachen erinnern. Also wenn ich den Raiders March höre, dann höre ich jetzt nicht nur, das ist schöne Orchestermusik, dann ist es, ja, Indiana Jones, geil.
Harrison Ford, Mann.
So ähnlich ist es halt auch mit Spielemusik. Aber das ist so eine Entwicklung, die ich so ein bisschen so, als ich so drüber nachgedacht habe, über den Podcast, worum es so geht, dass man so fast schon ein bisschen dass man diese schöne Orchestermusik hat, die auch ein bisschen bombastisch ist, die nimmt fast schon ein bisschen überhand. Dass man ganz oft viel hat, das ist halt jetzt schon wieder so ein Orchester, episch, bla.
Kann man einfach eine Menge Komponisten, die einfach so denken, ja, ein bisschen Hans Zimmer, ein bisschen Harry Jackson Williams, so ein bisschen noch vielleicht Howard Shaw rein, durchmischen, passt schon.
Oh ja, also ich finde, da sind sie aber mittlerweile so ein bisschen von abgekommen. Es war mal so ein bisschen Mode so jetzt, so Call of Duty, oh ja super, da hol ich mir einen Hans Zimmer rein, so wo du echt so sagst, okay, das ist ein Einheitsbrei, ob ich mir jetzt Hans Zimmer im Call of Duty anhöre oder Transformers, glaube ich, hat er ja auch den Soundtrack gemacht, so, das ist ein Kram. Das ist für sich gesehen, ist das gut, keine Frage so, jetzt, das funktioniert auch gut so, aber brauche ich das jetzt auch noch in der Videospielszene so jetzt? Man kann es sich gut auf die Verpackung schreiben, ja, aber ich finde, es gibt so viele, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ unbekannte Komponisten, die mindestens genauso gut oder vielleicht sogar noch besser was komponieren könnten.
Das ist ja auch die Entwicklung momentan, die passiert ist, meiner Meinung nach. Wir haben ja jetzt so der Sprung aus den 90ern zu heute. In den 90ern war es ja im Prinzip so, wenn du im Spiel Emotionen haben möchtest, musst du die Musik hernehmen, weil es die Grafik normalerweise nicht hergibt. oder? Würde ich mir da zustimmen?
Ja, also wann ist man denn das erste Mal, also ich kann mich jetzt noch so erinnern, das war Secret of Mana, wo ich das erste Mal bewusst als Spieler die Musik wahrgenommen habe, so richtig im Hintergrund. So.
Bei mir war das Link's Awakening. Wir reden
von der gleichen Stelle, glaube ich, genau. Diese traurige Szene.
Bei mir war das wirklich auf dem Game Boy Link's Awakening und zwar einfach aus der Komponente, weil man ja sein Orchester zusammenstellen musste. Oh. Ja, und das war natürlich ganz bewusst ins Bild gerückt und als das Spiel rauskam, war ich irgendwie 10 oder so. Und hab das natürlich alles nicht so richtig wahrgenommen, aber dadurch, dass du dann erst die Harfe bekamst und dann halt später die Flöte und whatever du noch so aus diesen Dungeon rausholst, wird die Melodie ja immer kompletter. Und dieses Ei auf diesem Hügel, wie das klingt, das Ei auf dem Hügel zu erwecken. Und, aber es hat funktioniert. Und die
Berg, es ist kein Hügel.
War das ein Berg, ein Hügel, eine, was auch immer das war, es war ein Ei. War so das erste Mal, dass ich so Musik in einem Spiel auch wirklich wahrgenommen habe. Also es war also jetzt heute rückblickend ist das Spiel natürlich auch insgesamt sehr gut vertont, aber diese Melodie, dieses Wind's Ballad oder so,
Ballad of the Windfish.
Ja, genau, das war super.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, Zelda ist generell eine Serie, die sehr starken Fokus auf Musik liegt, ne? Mhm. Also eigentlich fast jeder Teil hat irgendwie was mit Musik zu tun in einem gewissen Level oder sowas. Okay, lassen wir Ocarina of Time mal außen vor, da geht's ja auch fast nur noch um Musik, so gefühlt irgendwie. Aber Zelda, finde ich, holt das schon sehr stark raus, einfach.
Ja, da, keine Einwände, ich glaube, das stimmt.
Nein, aber wir waren ja eben bei Wahrnehmung in Videospielen, also Videospielmusik und der Wahrnehmung so. Früher habe ich die tatsächlich nicht so wahrgenommen, heute, finde ich, wird sie immer wichtiger einfach auch. Sei es bei Horrorspielen, sei es bei Jump'n'Runs, ich sag nur Ori and the Blind Forest zum Beispiel,
wo der Soundtrack Gott, ist der gut, ist der schön, ja.
Aber stell dir mal vor, der Soundtrack wäre halt nicht so, es würde unheimlich viel verloren gehen einfach. So, ne? Was früher vielleicht nicht unbedingt so wichtig war.
Ja, aber das, wo ihr gerade so Action-Geschrubel gesagt habt, ne, mit Transformers und so, das war übrigens der Jablonski oder so wieder geschrieben, der hat auch Soundtracks zu anderen Michael Bay-Filmen gemacht. Aber ja, das ist so dieser, aber das ist halt so dieser Brei, ne? Dieses Das funktioniert manchmal sehr, also gerade bei Michael Bay funktioniert das ja sehr gut, weil die Bilder sind so wie die Musik, so sehr, sehr progressiv und so aufs Momentum auch gemacht, so. Also, ne, die Explosion ist ja in dem Moment, wo du die siehst, beeindruckend, aber sie bringt halt die Geschichte nicht voran und so ist die Musik halt auch. Die Musik ist in dem Moment beeindruckend, aber du hast halt ganz selten mal so ein Thema drin und das hatte für mich auch
ziemlich. So im Prinzip, was da läuft. Ne? Das ist ja ein großer Zoo an Komponisten. Mhm. Wir haben ja da vorne eben halt Hans Zimmer, der hat halt damit Backdraft halt seinen Proto-Soundtrack geschrieben.
Ja.
Dann noch ein bisschen später bei The Rock verfeinert und seitdem wird halt immer von allen wieder das kopiert und kopiert und kopiert.
Ich finde zum Beispiel, dass die Resident Evil Spiele alle sehr ähnlich klingen und auch durchaus in so eine ähnliche Kerbe schlagen. Die haben alle so diesen Soundtrack, so, das geht immer so
teilweise.
Wie bitte?
Aber wieder schön ruhig stellen dann teilweise.
Ja.
Speicherräumen und so.
Ja, aber das ist so das Paradebeispiel, glaube ich, für so generischen Spiele-Soundtrack irgendwie.
Was ich finde, was man recht gut vergleichen kann, so damals und früher, das ist zum Beispiel der Silent Hill Soundtrack mit dem Dead Space Soundtrack. Beide für ihre Spiele sehr gut untermalend. So. Dead Space fand ich war damals, also der erste wohlgemerkt, so vom Soundtrack her unheimlich gut, weil er genau auf die Spielsituation abpasste und ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwas passieren könnte irgendwie. Und da war die Musik sehr tragend einfach so. Von der Videospielmusikentwicklung, finde ich, sind diese beiden Titel sehr gut miteinander vergleichbar, beziehungsweise kann man das echt ganz gut daran verfolgen, so jetzt.
Ja, beide sehr industrial-mäßig, finde ich.
So ja, der Jason Grace hat was total Geniales gemacht. Der hat übrigens auch die Musik zu Tomb Raider geschrieben. Und da ist mir das zum ersten Mal diese Parallele aufgefallen, also zu dem neuen Tomb Raider, dem Dings 2013er Reboot. Der quält die Violinen. Ganz krass.
Ja, das ist auch in Dead Space so krass. Also das geht dir manchmal so ein bisschen auf den Nerv. Das ist
geil. Also das ist irgendwie, zu Horror passt das ja total gut. Und es gibt in Tomb Raider diese Stellen, also abgesehen von den Abenteuersound und so, wo dann so ganz kribbelige Sachen passieren. Also zum Beispiel wird Lara Croft dann von so Wölfen angegriffen. Und dann guckst du als Spieler in diesen Busch hinein und du siehst diesen Sturm drumherum und es blitzt und es donnert und so. Und du weißt jetzt nicht, wo dieser Wolf herausgesprungen kommt. Und die Geigen dann so wie in so einem Slasher-Film eigentlich. Und das macht der Jason Grace aber wie kein anderer. Ich weiß gar nicht, was er seinen Streicher-Musikern sagt. So wahrscheinlich sagt er immer, mach's noch brutaler. genau, zersägt das Instrument. Und so klingt es halt auch. Die sind danach total fertig. Die müssen sich wahrscheinlich danach ein neues Set an Geigeninstrumenten irgendwie kaufen, an Streichinstrumenten. Aber das ist eigentlich ganz schön, dass man mittlerweile, also das hat man früher natürlich auch schon so gehabt, aber ich finde, wenn es gute Komponisten sind, dann merkt man doch, dass jeder so seine eigene sprichwörtliche Note irgendwie hat. Und dass es das mittlerweile gibt, so, weil man hat früher, ich weiß nicht, so PlayStation-Zeit habe ich immer gedacht, so alles klingt gleich. Das war so diese Resident Evil-Phase, bis ich dann irgendwann auf Silent Hill gestoßen bin. Aber da war für mich viel so blub. Und mittlerweile muss man sagen, hat man auch sehr gute Chancen, einfach blind in ein Spiel reinzukommen und qualitativ hochwertige Musik zu hören.
Kann passieren.
Ja.
Shit happens. Ja, jetzt, ich höre ein Aber.
Ja.
Kein
Problem.
Okay, ich wollte, weil ich es jetzt vorhin von bombastischer Musik hat, die auch sich auf das Spiel auswirkt. Ein Spiel, wo ich drüber nachgedacht habe, also auch wieder für den Podcast, wo mir die Musik unheimlich wichtig ist, sind die Ace Attorney-Spiele.
Mhm.
Und zwar, weil da die Musik ganz entscheidend ist, auch für das Spielgefühl. Weil man bei Ace Attorney immer diese Momente hat, wenn man den Angeklagten erwischt bei einer Lüge und Phoenix dann heroisch Objection schreit über den ganzen Gerichtssaal und dann kommt diese Musik und dann zuckt der Typ so zusammen und dann weißt du hast ihn in der Ecke. Deswegen heißen die Tracks auch immer Cornered. Und das ist dieses Gefühl, was ich bei Phoenix Wright so liebe, dieses jetzt habe ich ihn und jetzt machst du ihn total platt. Und das ist halt nur ein Visual Novel. Also du machst ja nicht viel, außer jetzt den richtigen Punkt in deinem Inventar auswählen.
Mhm.
Aber das ist so ein super Feeling und das ist zu 50% dieser wundervollen Musik zu verdanken, dass das so ein super Feeling ist zu diesem Zeitpunkt.
Das ist so krass, ne? Dass man als das so durchschnittliche Konsumenten, das vielleicht nicht so, oder dass Musik nicht so eine große Rolle zum Beispiel in Artikeln über Spiele spielt. Also man sieht wenn es ganz hochkommt, dann hat man da vielleicht mal so einen Satz drin, die Musik ist gut.
Ja, ich weiß, die Maniac mit dem Test von Splatoon drin. Die ganze Rechnung für die Musik furchtbar 3/10. Mhm. Ist gut, Jungs.
Und das sagt dir nichts, ne? Also, das ist so ein bisschen schade, weil ich finde, mittlerweile es ist halt wie bei einem Film, haben wir ja auch gesagt, dass es eine sehr ausschlaggebende Rolle spielt. Und wenn die Musik schlecht geschrieben ist oder weil sie ist unpassend oder vielleicht, das muss man ja irgendwie auch umreißen können.
Die Metalheads sind.
Mhm. Insofern.
Ja. Ja. Man muss das auch wirklich, finde ich, auch immer, wie gesagt, ich kann nicht sagen, irgendwie, der Soundtrack ist scheiße, weil ich mir den nicht beim Staubsaugen anhören kann. So. Das ist halt so, dass man muss das wirklich auch auf die Spielsituation abpassen, eben halt, was eben auch gesagt wurde, so, das passt entweder zum Spiel oder es ist ein perfekter Soundtrack, wo du sagst, das passt sowohl zum Spiel als eben halt auch im Auto beim Autofahren oder sowas halt. Ne?
Genau.
Das muss man erstmal hinkriegen, das ist nicht so einfach. Aber darum habe ich auch damals gesagt, so, ey, es machen halt so wenig Leute wirklich mal was zur Videospielmusik. Warum eigentlich? Das ist so ein tragendes Element in Videospielen mittlerweile. Mhm. Und auch damals natürlich, klar. Das ist schade.
Als die erste Xbox rauskam, war ja eines der großen Features, dass man immer automatisch halt die Musik im Spiel gegen eigene Musik austauscht.
Oh, Frevel!
Im Prinzip eine größere Ohrfeige für Spielmusik als dieses idiotische Feature von Microsoft.
Ja, also, ich muss aber sagen, nach 30 Stunden XCOM habe ich das irgendwann gemacht.
Okay, das ist ein Argument.
Was ich aber auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ich aber auch teilweise hasse, ist, wenn Leute sagen, oh ja, ich finde Videospiel total toll, den vom FIFA fand ich geil. So, ich sag so, ja, da muss man aber vielleicht auch noch mal kurz sagen, dass das zusammengekaufter Soundtrack ist, so, und für mich eigens komponierter Sound, der speziell von den Entwicklern oder eben halt vom Komponistenensemble oder vom Musikensemble zusammengeschrieben und komponiert wurde auf dieses Spiel direkt, wesentlich hochwertiger für mich ist, als wenn du sagst, okay, wir haben uns jetzt mal ein paar, das ist auch eine gute Sache, so keine Frage, das muss man auch erstmal können, aber ich finde es halt ein bisschen schade, wenn man sagt, okay, man kauft sich 5 oder 6 tolle Bands zusammen und die bilden dann den Soundtrack irgendwie.
Ja, da fehlt ja jegliche Persönlichkeit auch, ne? Also ich meine, es ist klar, bei so einem Spiel wie FIFA, was ja jetzt also ich will nicht sagen, dass es keine Persönlichkeit hat, aber das ist ja eher tatsächlich so, als Sportspiel spricht man eine breite Wasser an und man will so diese Stadionatmosphäre mitkriegen und im Stadion laufen auch sehr viele lizenzierte Sachen. Also es ist jetzt ganz selten. Ja. Natürlich hat ein Verein auch Fangesänge und Fansongs und das wäre eigentlich mal ganz interessant, wenn so ein BVB-Fansong ein offizieller sich mal in so einem FIFA verirrt, das würde ich gerne mal sehen. Aber so in diesem Kontext macht das natürlich Sinn. Sagen wir mal, wenn es aber wirklich um eine eigene Geschichte geht, also wenn wir jetzt wirklich die Geschichte eines Protagonisten erzählen in einem 3D-Action-Adventure zum Beispiel, dann wäre es ja unheimlich fehl am Platze, da lauter lizenzierte Musik zu nehmen, wobei natürlich die Ausnahmen die Regel bestätigen, wie zum Beispiel Alan Wake.
Alan Wake, genau, das ist zum Beispiel sowas. Ich sag nur diese hervorragende Szene, wie Alan auf der Bühne steht und das Feuerwerk losgeht, das fand ich mir ganz geil. Super genial, ja. Aber auch Red Dead Redemption, muss ich sagen. Das ist auch ein positives Beispiel.
Waren das lizenzierte Songs? Ich dachte, die wären für das Spiel geschrieben worden.
Nee, nicht alle. Nicht alle tatsächlich.
Bitte? Also nicht Revolver, also der erste Teil auf den alten Konsolen.
Red Dead Revolver meinst du jetzt?
Genau, die hatten viele lizenzierte Western-Songs gehabt.
Ja, der Red Dead Redemption aber auch. Also es waren jetzt nicht alle speziell auf, ich glaube, Compass ist nicht direkt auf den für das Spiel komponiert worden, den gab es schon vorher, aber das merkst, also das ist nun wirklich das ist nicht
so herrlich damals. Da waren, wer hat damals gepublished den ersten Teil? Ich weiß gar nicht mehr. Die kamen halt damals bei mir in der Redaktion vorbei, wie ich noch bei Cyprus gearbeitet habe, haben halt so das Spiel gezeigt, haben halt so gemeint, ja, und unser Soundtrack ist auch lizenziert von vielen berühmten Komponisten. Okay, von wem denn? Ja, können wir gerade nicht sagen. Und dann läuft halt gerade auf einmal halt die Musik aus, die linke und die rechte Hand des Teufels. Ach so, kenne ich. Oh, schön.
Oh, Katamari Damashi hat auch einen tollen lizenzierten Soundtrack. Wollte ich noch anhängen. Ja, der war lizenziert. Das war ein japanischer Popmusiker und das hätte aber auch ganz gut in dieses Konzept gepasst. Also Ausnahmen gibt's. Das war ja so schon so ein Potpourri an.
Eigens dafür geschrieben, oder?
Wie bitte?
War nicht der Titelsong eigens dafür geschrieben?
Ja, selbstredend. Also auch bei Alan Wake gab es natürlich einen eigens geschriebenen Soundtrack. Das war jetzt nicht so, dass es da die ganze Zeit nur lizenzierte Musik lief. Aber es gab so Schlüsselmomente. Also sie haben das so ein bisschen gemischt. Sie haben sich da gedacht, okay, es gibt so starke Songs, die uns vielleicht auch bei der Entwicklung begleitet haben, die uns inspiriert haben. Wir wollen das halt in dieses Spiel einbauen. Und sie haben zum Beispiel bei Alan Wake das so gemacht wie bei Filmcredits. Das sind ja so unterteilte Episoden. Und am Ende dann immer so ein Song, also zum Beispiel Major Tom einzuspielen und so. Und das hat perfekt gepasst. Also natürlich läufst du nicht durch den Wald und hast total die Gruselstimmung. Und auf einmal kommt da irgendwie ein Popsong. Das würde natürlich nicht passen. Sondern sie haben das schon sehr, sehr geschickt gemacht. Und bei Katamari läuft es immer parallel. Also es gibt da natürlich das Thema und so ein paar eigens geschriebene Sachen, so für die Zwischensequenzen oder so. Aber wenn du dann ins Spiel kommst, dann ist so diese ganze Spielgeschwindigkeit und das Pacing ja auch eher so auf ein fluffiges Kunterbundes einerlei so abgestimmt und da passte diese Popmusik einfach sehr gut zu. Deswegen gibt es halt auch Ausnahmen natürlich.
Was ich da wieder witzig finde, nochmal im Zusammenhang, ist jemand von euch Spieler von Gran Turismo?
Ja. Da habe ich sogar tatsächlich auch noch einen Soundtrack mit damals extra geholt dafür.
Ich habe immer den Titelsong für den Westen ausgetauscht.
Ja, weiß ich, ja?
Ja, das hat immer so, das hat ein Grundthema in Japan seit dem ersten Teil. Das heißt, ich glaube, Moon Over the Castle von Masahiro Ando, das ist der Typ, der auch Aquanet komponiert hat. Ist ein sehr episches Klassik-Rockstück, Rock haut ziemlich rein. Und dafür wird der immer am besten irgendein Rocksong, gerade ein aktueller dafür hergenommen.
Okay.
Geil.
Bin ich immer super ärgerlich, weil es einfach super geil passt.
Ja, das ist ja krass.
Aber was sagt ihr denn, einmal ganz kurz noch vielleicht, was sagt ihr denn zu dem GTA, zu der GTA-Soundtrack-Zusammenstellung immer so? Geben sich ja echt immer viel Mühe, ne? Also
mir hat bei GTA 5 sehr gefallen, dass die tatsächlich einen Score hatten und nicht nur Radiomusik.
Mhm.
Also da war wirklich Musik, wo ich mir dachte, boah, die passt gerade total gut zu der Szene und das war halt kein Radiosong. Ich höre bei GTA immer nur die schrägen Radio-Talkshows.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Pet Shop Boys haben sie mir jetzt seitdem nicht versaut, im negativen Sinne, sondern jedes Mal, wenn ich jetzt dieses West End Girls höre, muss ich immer jetzt an GTA denken. Wenn ich in diesem Auto fahre, das ist so krass, ich habe nichts anderes mehr im Kopf, wenn ich dieses Lied höre. Einfach so, oh ja, stimmt, da bin ich da längst gefahren und so, oh Mensch, das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. So. Also wie krass Spiele beeinflussen einfach auch, finde ich.
Ich gebe Konrad da recht, ich fand den eigenen Score auch sehr geil. Aber bei GTA haben sie ja diesen Trick in Anführungsstrichen mit dem Radio gefunden. Deswegen fand ich das durchaus schon ganz legitim, dass sie da Songs lizenziert haben. mal mehr, mal weniger. Also ich fand zum Beispiel bei Vice City richtig fett. So mit Michael Jackson da so durch die Gegend zu brettern auf einem Motorrad, das war schon ziemlich cool. Aber die so bei dem neuen, ich finde es halt eigentlich immer spannender, wenn Entwickler dann halt auch die Chance nutzen, weniger bekannte Musiker mit in so ein Spiel einzubauen. Also manchmal entdeckt man Definitiv. Dann so, ja, also manchmal entdeckt man auch in GTA dann irgendwie so einen, so, ah, der Song ist cool, kannte ich noch gar nicht, und dann recherchierst du ein bisschen, weil die Tracks werden ja auch immer schön eingeblendet in der Tracklist, und stellst fest, das ist ein richtiger Musiker aus, keine Ahnung, New York oder so, und der hat wirklich noch nicht so große Veröffentlichungen gehabt, und die haben ihn quasi entdeckt und in dieses Spiel gepackt. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Mir auch bei Set Radio so zum Beispiel.
Mhm, genau.
Life is Strange ist auch, finde ich, ein ganz nettes Beispiel dafür. So. Also Mix zwischen eigens, da haben sie ja Bands geholt, die eigens für das Spiel oder für die Episoden Songs komponiert haben, und das mit den bereits bestehenden Musikstücken komponiert. So. Also Life is Strange, finde ich, passt für das, was Life is Strange ist. Ziemlich gut auch. Kann ich nur empfehlen, sag ich.
Das stimmt, ja. Und das haben sie hier in Deutschland, gibt es auch das Spiel von das, wie hieß das, Tiny and Big? Vielleicht erinnert sich da noch jemand dran. Da haben sie es ja, genau, da haben sie es ja auch so gemacht, und auch sehr schlau, dass sie als Indie-Spiel Indie-Musiker angeschrieben haben und gesagt haben, wir finden das unheimlich cool, wenn wir da zusammenarbeiten und uns gegenseitig ein bisschen helfen. Also haben da, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 30 Tracks oder vielleicht ein bisschen weniger, die dann in diesem Spiel auftauchten und dann dieses Spiel unterlegt haben. Das war cool. Die waren zwar nicht immer eigens geschrieben, aber es ist halt eine schöne Chance, sowas dann auch bekannt zu machen. So auch so.
Was in die Sparte auch noch passt, es gibt die Band Power Glove, die bekannt wurde, indem sie Heavy-Metal-Cover von Videospielmusik gemacht hat. Also sehr, sehr, sehr schreddig das Ganze. Also schon ein bisschen, das muss man schon mögen. Und die wurden dann aber angeheuert von Ubisoft für den Soundtrack von Far Cry Blood Dragon. Ah. Wer Blood Dragon gespielt hat, das ist quasi eine einzige Hommage an Terminator.
Ja, das ist endgeil, das Spiel. Super großartig. Das hatte auch so einen richtig geilen 80er Jahre Sinti-Flair.
Ich meine den Soundtrack. Der Soundtrack ist eine Hommage an Terminator.
Ach so.
Ja, bis zu dem Punkt, wo du sagst, ah, guck mal, das ist genau das, gerade drei Akkorde aus Terminator.
Das Spiel aber auch so ein bisschen.
Ja. Sehr cooles Ding. Aber wir kommen hier schon so langsam in den Empfehlungsbereich rein, oder?
Ich würde doch gerne einen Raum werfen zum Spaß, weil wir es davon hatten, von wegen so Assoziationen, von Musik, die wir in Spielen kennen und die wir seitdem immer wieder damit assoziieren. Ihr sagt nur Crazy Taxi.
Offspring, Alter. Genau. Also als die Lizenzen abgelaufen sind bei der HD Remake, war schon ein bisschen traurig, also weil ich habe das immer damit verbunden.
Ja,
das stimmt.
Das war schon festgezogen. Ich habe es ja vorher schon gehört und alles, aber trotzdem, also das war schon eine krasse Angelegenheit damals. Es waren ja eh nur 2 oder 3 Stücke im ganzen Spiel, aber die halt immer und immer wieder, ja.
Offspring war ja damals auch richtig groß, also zumindest.
Die Offspring-Musik im Radio wieder oder auf CD mal wieder, und dann vermischt auf einmal halt den Ansager aus Crazy Taxi.
Warum gibt es eigentlich nicht Crazy Taxi 4? Was ist hier los, Digga? Was ist hier los?
Wir sollen mal seine Kollegen in Japan anhauen. Der weiß
aber echt mal. Was. Hier, Crazy Taxi, da ist das große Geld. Das wäre doch mal richtig geil, ein neuer Teil.
Ja, richtig geil wäre das, ja.
Ja. Aber wir bauen
dann einen neuen Dreamcast.
Dreamcast 2, bitte. Ja, aber wir haben diesen Cast auch, wir wollten jetzt so eine, wie gesagt, auch eine kleine Reihe daraus machen, wollte ich ganz gerne, und wir wollen auch, dass ihr über dieses Gespräch hinaus auch so ein paar Empfehlungen mitnehmt. Wir haben uns hier schon vorher so ein bisschen die Köpfe eingeschlagen, wer jetzt was empfiehlt. Was, du nimmst den, dann möchte ich aber den haben. Und ich würde mal sagen, weil wir jetzt bei einer guten 30 Minuten-Marke sind, fangen wir mal so langsam an, was wir den Zuhörern so auf den Weg geben würden. Und dann würde ich sagen, dass der Konrad mal anfängt und einfach mal einen Namen raushaut.
Okay, der erste Name, den ich raushauen möchte, ist Jay Kaufman.
Bam. Aber wer was raushaut, muss auch erklären, warum er gehauen hat.
Ja, das ist der ist noch nicht so lange mir ein Name, aber ich habe ihn halt über so ein paar kleine Spiele kennengelernt. Der macht primär Musik mit Way Forward. Also da hat er irgendwie, also der hat den Shantae Soundtrack gemacht, Mighty Switch Force, und wo ich dann aber zum ersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe, wer dieser Mann ist und was er macht, als irgendwo stand, der ist mitbeteiligt am Soundtrack zu Time Spinners, was so ein Kickstarter ist, den ich gebackt habe. Und da dachte ich mir irgendwie, Musik macht Jay Kaufman, der hat Double Dragon Neon gemacht. Ich dachte mir, Double Dragon Neon, das habe ich nicht gespielt. Und dann habe ich einen Track gehört aus Double Dragon Neon und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das fantastisch! Und das kann ich auch gar nicht so gut beschreiben. Es trifft nur dieses richtig energiegeladene Feeling von so einem alten NES-Soundtrack, aber halt qualitativ auf einem ganz anderen Level. Und er hat aber auch den Soundtrack zu Shovel Knight gemacht.
Ja.
Großteils, und, ja.
Und Shovel Knight ist halt auch ein ganz, ganz großartiger Soundtrack. Das Arranged-Album, wo er verschiedene Musiker noch zusammenladen, ist noch mal besser. Das war und so da habe ich, da ist einfach richtig Power dahinter. Da ist so eine richtige Liebe für diese krassen, alten, schnellen Sachen, für die Sachen, die ich bei den alten 2D-Sachen so richtig, was ist das Wort, die ich richtig heiß gemacht haben auf dieses Spiel.
Es war sehr, 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 sehr progressiv. Genau, also es war sehr, sehr, er macht halt hauptsächlich diese so schon so elektronische Sachen, ne? Also er ist halt sehr, sehr, ich will nicht sagen technolastig, aber es hat schon so leichte Rave-Elemente.
Es ist elektronisch, das ist ein Mann-Arbeit, also da
genau.
Sind jetzt keine großen Instrumente drin. Und boah. Das letzte, was ich von ihm gespielt, was ich gespielt habe mit Musik von ihm, das muss ich auch noch wagen, war das neue Turtles-Spiel, was auch auf dem 3DS erschien. Das Secret of the Ooze. Und der Punkt, warum der so witzig war, dieser Soundtrack, ist, dass er. Zum einen hat Jay Kaufman mal gesagt, er wollte, das ist so sein Lebensziel, dass er mal Musik für ein Turtles-Spiel macht. Und man merkt diesem Spiel an, die bringen so dieses leichte asiatische Flair aus der Serie gut rüber. Und man erkennt Dinge von Shantae wieder, aber da sind auch eindeutig Akkorde aus Turtles in Time drin.
Mhm. Super geil. Ja, ich kann den auch nur ganz dick empfehlen. Das Witzige ist, ich weiß nicht, ob ich aktuell, ich werde mal parallel recherchieren, aber Jake bietet seine Musik auf Bandcamp auch tatsächlich kostenlos an, ne?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sie kostenlos anbietet. Ich glaube, doch, tatsächlich, name your price, ja.
Ja, also natürlich ist es ein feiner Zug, wenn man ihn zumindest ein bisschen unterstützt und was kauft, aber wer jetzt super skeptisch ist, aber trotzdem mal reinhören will, der findet auf Bandcamp dann seine komplette Diskografie. Und ich habe ihn zum ersten
virt.bandcamp.com.
Genau, ach, das poste ich in dem Blogpost. Also das kriegen wir noch irgendwie rein. So. Aber ich habe dann auch, ich habe Mighty Switch Force irgendwie völlig unbedarft auf der Wii U gekauft und dieses Spiel angefangen. Und ich war so völlig unsicher, es war irgendwie im Sale oder so. Ich wusste gar nicht, was es ist. Und ich war mir auch gar nicht klar, dass es Way Forward ist. Die sind mir auch erst nachhinein bekannt geworden. Dann spielt dieses Spiel. Das Spiel hat Spaß gemacht. Aber dieser Soundtrack, dieses progressive nach vorne peitschen, das ist so ein Soundtrack, der erinnert so ein bisschen. Wie bitte?
Du hörst dich gerade doppelt.
Ach so.
Ich höre mich auch doppelt.
Ich höre mich auch doppelt. Irgendjemand über Kopfhörer. Aber der ist halt so mega progressiv. Also der peitscht dich richtig voran. Und das passt total gut zu diesen Way-Forward-Spielen, die ja sowieso alle eher in so eine etwas retro-lastige Richtung gehen. Also weil sie sehr oft Plattformer-Spiele machen und dann halt auch wirklich diesen Retro-Stil ganz ausreizt. Die modernisieren den ja auf sehr charmante Art und Weise. Und der Kaufmann passt da einfach perfekt dazu irgendwie. Also der hat es geschafft, diesen alten Retro-Stil so zu bewahren. Also man hört immer wieder so Samples drin und auch so Melodien, wo man denken könnte, das könnte jetzt in so einem älteren Konami-Spiel vielleicht irgendwie auftauchen. Aber trotzdem haut er das mit so einer, also wirklich auf einem Frequenzbreiten in so einer Wucht raus, dass es sich über Kopfhörer absolut wegkloppt. So. Und das ist wirklich so eine Musik, die laut über basslastige Systeme zu hören, ist eine Wonne, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
Jetzt kann ich mal mit Wissen glänzen übrigens. Und zwar seit wenigen Tagen ist ein Frühwerk von ihm wieder im Laden erhältlich.
Aha.
Wusst ihr, dass er die Musik von Legend of Kay gemacht hat?
Nein. Echt?
Ist Jake Hoffman.
Habe ich auch heute erst erfahren.
Ja.
Abgefahren. Das wusste ich wirklich nicht.
Das Remake ist ja jetzt raus mittlerweile, ist im Laden für PS4. Für Wii U kommt es, glaube ich, erst noch in ein paar Tagen wegen Lieferproblemen irgendwas beim Publisher. Aber es ist echt ein echtes Kaufmann-Frühwerk. Man erkennt noch nicht so tatsächlich, weil er natürlich auch ein ganz anderes Stil benutzt, aber ist ein sehr cooler Soundtrack.
Sehr, 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 sehr geil.
Ich würde es auch generell empfehlen, davon abgesehen, aber darum geht es ja heute nicht. Mhm. Aber wie gesagt, Jay Kaufmann mal ganz ohne Chiptunes und Pixelgrafik.
Echt interessant, ja. Cool.
Okay.
Konrad, du bist immer noch dran. Du kannst noch einen zweiten Namen rausnehmen.
Bin ich nochmal dran?
Ja.
Okay, gut. Zweiten Namen, den ich erwähnen wollte, habe ich eine Weile überlegt. Das ist Michiru Yamane. Das ist die...
Gesundheit. Wie? Wie?
Michiru Yamane.
Ah.
Das ist die Komponistin, die seit Symphony of the Night fast in jedem Castlevania ihre Finger drin hat.
Ach die!
Seit ja. Auf Mega Drive.
Und genau, und davor auch schon. Ich habe halt so geguckt, was sie gemacht hat, weil die Pre-Reboot Castlevanias, die sind ja alle bekannt für ihre schönen Melodien und ihre schöne Musik. Die neue hat auch schöne Musik, aber nicht diese Musik. Und da habe ich dann geguckt, was die gemacht haben. Und es sind halt ganz viele klassische Melodien. Und witzigerweise hat sie irgendwie von ganz vielen Spielen was gemacht, außer dem Castlevania, wo ich die Musik sogar am liebsten mag. Das ist das Circle of the Moon. Das war mein erstes Metroidvania, das hat mich zur richtigen Zeit getroffen, das ist auf jeden Fall was anderes, aber einfach, das sind schöne Melodien, die sich durchziehen, das sind auch schöne Chiptunes vor allem, weil das sind die ganzen, die Game Boy Advanced und die DS-Spiele noch, die auch mit diesen schönen alten Melodien spielen. Oh, da könnte ich gar keinen Track raussuchen, weil es da so viele schöne gibt. Wenn man sich anguckt, was sie noch gemacht hat, da war, sie hat Contra-Musik gemacht und Suikoden, das ist ja, Suikoden habe ich nie gespielt, aber das ist ja ganz riesig wohl für manche Leute.
Und die Musik ist fantastisch.
Sie hat bei Skullgirls hat sie auch den Soundtrack für gemacht, das war ja so ein Kickstarter-Prügelspiel-Ding. Sie ist jetzt auch dabei bei dem Bloodstained, dem Kickstarter von dem Igarashi, also das quasi, dass Konami möchte kein Castlevania mehr machen, deswegen machen wir jetzt Castlevania.
Konami möchte eigentlich gar nichts mehr machen, die würden sich ja liebst in den Schlamm schmeißen und sich wälzen.
Glücksspielautomaten, das ist die Zukunft.
Also sie ist einfach eine von die Komponistin, die den Castlevania-Style massiv geprägt hat.
Ja, das ist cool.
Dieses Rock-Gothic-Feeling einfach.
Also Rockig zum Beispiel, da wird er sehr gothic-mäßig. Das ist schon sehr geil.
Ja, auch also auf perfekt auf das Castlevania-Gameplay vor allen Dingen gemünzt. Ne? Ich glaube, man würde Castlevania... Ich habe jetzt auch überlegt, Contra, ich glaube, also die Musik geht da auch gut ab. Ja. Also wenn ohne die Musik wäre Contra wahrscheinlich nur halb so spaßig irgendwie.
Aber das gilt ja für fast jedes Action-Spiel eigentlich.
Ja. Dass sie jetzt am Platz 10 mitmacht, das freut mich natürlich besonders. Skullgirls habe ich mir nie angeguckt, da wusste ich gar nicht.
Da gibt es jetzt eine neue Version. Ah. Deswegen müsste man sich es eigentlich mal angucken, weil es jetzt ein Update gibt für die PS4.
Aber das war doch so ein Female-Only-Fighter-Cast,
ne? Nee, sie haben tatsächlich einen Token-Male-Charakter.
Ah, okay. Also ein fast 90%, 95% Female-Only-Cast.
Ist aber nicht so ein Fanservice-Monster wie jetzt irgendein Arcana hat oder sowas.
Ah, okay, ja. Ja, wobei, da gibt es ja auch so einen männlichen Token oder wie man das nennt. Also so einen Geist als Mann. Ja. Die einzige männliche Stimme, die im ganzen Spiel auftaucht. aber das ist die Musik, das ist natürlich ein Pluspunkt. Ich habe mich, also Castlevania war eh immer so. Ich fand diese, man hört halt immer dieses Kirchenorgelmäßige irgendwie da raus. Das finde ich immer cool. Wie nennt man das? Dass man das Gefühl hat, man läuft halt wirklich durch so ein Setting, wo tatsächlich halt im Hintergrund jemand Orgel spielt und das passt total gut zu diesem Vampir-Thema, finde ich. Sehr, sehr schön. Ja, aber die Musik gibt's nicht umsonst, glaube ich. Die muss man kaufen.
Nee, tatsächlich ist ich meine, es gibt da so eine Handvoll Alben und das ist so. Wobei, weiß, gibt's Castlevania-Alben?
Es gibt ja. Sicher.
Also, es gibt ja
sogar alles drin, was es jemals gab.
Das ultimative Boxset. Ja, cool. Nicole.
Oh, ich bin jetzt dran. Das kam mich so überraschend. Grim Fandango. Peter McConnell, beziehungsweise. Oh. Jedem, dem ich quasi ein. Jetzt hole ich mich irgendwie doppelt gerade.
Also irgendjemand. Ist, mich etwas. Ja, ja. Wir hätten vorher einen Soundcheck machen sollen.
Ach, was für Anfänger.
Ich probiere das mal. Ich fühle mich immer noch. Nein, ist ja egal. Ich versuche das auszublenden. Also nochmal. Peter Bacon ist ja sozusagen der Haus- und Hofkomponist so ein bisschen bei LucasArts gewesen. Mhm. Und hat zuletzt bei mir wieder auch so ein bisschen für Retro-Gefühle gesorgt, als Grim Fandango in der Remastered-Version rauskam. Und da war ein ziemlich geiles Soundtrack-Paket einfach mit drinne, weil da mal neben eben halt natürlich Grim Fandango auch Monkey Island 2 und Psychonauts mit dabei waren. Und
das Monkey ist, 2!
Das ist schon wirklich eine sehr schöne Zusammenstellung, wie ich finde. Und,
war das Michael Land bei Monkey Island 2?
Bitte?
War das nicht bei Michael Land bei Monkey Island 2?
Nee, Monkey Island 2 war ja auch dabei, auch bei Remastered auf jeden Fall.
Ich hab's gerade auf The Chuck's Revenge und.
Genau.
Die Indie-Musik und Full Throttle.
Ja, Vollgas ist natürlich auch nochmal so eine Sache für sich, aber weshalb ich Grim Fandango jetzt ganz speziell hervorheben würde, ist, ich mag dieses Swingige, dieses Jazzige einfach, diesen Big Band-Style, den finde ich super geil und das kann man auch Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht noch nicht so wirklich Bezug zu Videospielmusik haben, weil es, finde ich, wie meiner Meinung nach sehr leicht zugänglich ist, so, aber dennoch wirklich super gut produziert ist einfach auch. Und das Album kann ich mir einfach auch so anhören, ohne dass ich jetzt das Spiel gespielt habe. Also es ist
der Grim Fandango Soundtrack ist tatsächlich ganz toll.
Genau, also dieses Bebop-mäßige, so, das ist schon, finde ich schon ziemlich nice auf jeden Fall. Also Peter McConnell, einer der Legenden, glaube ich, die es so gibt in der Videospielmusik-Composer-Reihe.
Ich bin ja auch ein großer Fan von diesem ganzen iMuse-Zeug aus Monkey Island 2. Kennt ihr das noch?
Das was?
iMuse, dieses System, das sie damals hatten, wo du durch Woodtick läufst am Anfang zum Beispiel, dass immer von Bildschirm zu Bildschirm die Musik extrem fließend halt sich auf das Geschehen anpasst. Das heißt, wenn du halt zum Schreiner gehst, dann kommen auf einmal mehr Holz-Percussion rein zum Beispiel. Und dann ist alles so ganz, ganz übergangslos. Fand ich wundervoll.
Ja, das benutzen sie, finde ich, auch so ein bisschen. Ist ja so dieses typische Walt Disney-Ding irgendwie so. Ne? Ja. So man unterstreicht die jeweilige Situation mit einem ganz speziellen Sound dann im Hintergrund. Ja. Aber wie gesagt, Grim Fandango fand ich halt in der Hinsicht recht nice, weil er sehr zugänglich einfach auch ist.
Was er auch gemacht hat, was ich gerade sehe, ist zur Sly-Reihe. Die finde ich ja auch ganz toll. Das hat dieses... Da hörst du den Dieb trapsen, wenn du diese Musik hörst.
Sly, ja, natürlich.
ja, das klar. Ist geil klar, ausgedrückt.
Das ist schon ziemlich gut, ja. Und natürlich noch Broken Age. Ich glaube, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Ist auch ein sehr schöner Soundtrack, den man sich von ihm anhören kann. Das ist so mein erster Komponist, der mir da als erstes einfällt, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Mhm. Nummer zwei ist... kann ich nicht aussprechen, ist leider ein ganz, ganz schlimmer Name. Marcin, aber es ist auf jeden Fall der Komponist von The Witcher 3. Mhm. Und das ist etwas Neueres und ich fand das super gut, weil es mal was anderes war, auch vom Style her. Dieses skandinavische, slawische Folk-Instrumental jetzt habe ich mich total verhaspelt. Diese slawischen Volkinstrumente, die da halt zum Einsatz kommen, mit der ganzen Historie der skandinavischen Hintergründe einfach auch, fand ich ziemlich cool. Habe ich so jetzt auch zuletzt oder generell einfach auch noch nicht so wirklich gehabt in Videospielmusik, dass diese Einflüsse einfach auch drinne waren so. Und ich meine, das kommt ja ist ja von einem polnischen Entwickler, glaube ich. Mhm. Ich glaube, CD Projekt Red kommt ja aus Polen. Mhm. Und diese Einflüsse merkst du einfach auch. Und das ist ganz, ganz selten, meiner Meinung nach, in Videospielen, dass diese Einflüsse in einem Soundtrack auch wirklich so krass wiedergegeben werden wie in The Witcher. Also du hast da von Vocals bis Instrumental Sounds wirklich eine sehr schöne Bandbreite einfach und das hat mir echt super gut gefallen. Und das ist auch ein Soundtrack, den ich mir sehr gut alleine anhören kann, ohne das Spiel zu spielen. Natürlich sind die Emotionen dann noch ein bisschen stärker, wenn du weißt, was gerade zu den einzelnen Tracks passiert ist. Aber ich finde den alleine auch sehr, sehr stark einfach. Wie gesagt, den Nachnamen kann ich absolut nicht aussprechen. Ich würde mich dann nur lächerlich, glaube ich, mitmachen.
Ich hab Witcher 3 leider noch nicht gespielt.
Oh, was?
Ja, es ist schockierender, ein unhaltbarer Zustand, ich weiß. Weil ich habe das Spiel nicht. es gab für Inside Moin nur ein Muster und der Manu spielt immer noch. Und der wird wahrscheinlich bis nächstes Jahr noch damit beschäftigt sein, sonst hätte er mir das wahrscheinlich geschickt. Und deswegen kenne ich das jetzt nur aus den Präsentationen. Aber die waren aber relativ lang und umfangreich. Und der Soundtrack war toll. Also das ganze Ding, die ganze Welt ist ja super bei Witcher, deswegen würde mich das auch brennend interessieren. Ich fand diese polnischen Folklore-Einflüsse super cool, dass man da so, dass da auch wirklich die Sagengestalten aus der polnischen alten Geschichte so kommen und so und auch Dinge, die uns ja auch völlig unbekannt sind. Also man entdeckt damit ja, wenn man wirklich recherchiert, dann auch wirklich die Geschichte und deren Sagenwelt halt zu kennen, was für andere so sein muss, als würde jemand die Grimms-Märchen zum Beispiel kennenlernen oder so. Das ist wirklich richtig spannend.
Es sind ja auch so ein bisschen die Anlehnungen daran, ne? Also vieles erkennst du ja halt wieder, ist ja auch sehr nah an diesen Geschichten halt rangebaut, so. Mhm. Und ich kann mich noch an eine Präsentation erinnern, beziehungsweise auch an die Spielsituation hier zu Hause, als man zum ersten Mal die Mumen halt trifft. Diese drei Hexen, die mit Geralt, dem Hauptcharakter, einen Deal quasi vorschlagen und umsetzen wollen. Und der Soundtrack im Hintergrund ist so krass. Also diese Trommeln auch teilweise und die Vocals dann im Hintergrund. Das ist schon ziemlich nice und führt einen auch emotional in so eine ganz andere Welt einfach auch.
Toll, ey, da freue ich mich mal richtig drauf, wenn das irgendwann mal hier auf meinem Schreibtisch standet. Richtig, richtig cool. Also
den Soundtrack solltest du dir auf jeden Fall mal anhören. Den kann Manu vielleicht rausrücken.
Ist er dabei beim Spiel?
Der ist dabei, klar. Den gibt's umsonst in der Verpackung mit, zusammen mit einem netten Dankeschreiben der Entwickler. Mag ich ja so an CD Projekt. Ne? Also die sagen echt so, ey, cool, Leute, wir finden das toll, dass ihr uns supportet und wir haben uns super Mühe gegeben und so. Also das ist auch was meiner Meinung nach einige vermissen lassen, so dass man dem Käufer vielleicht auch noch mal so ein bisschen nicht dankbar ist, aber dass man den wertschätzt einfach so, ne? Und auch den Soundtrack einfach dazu zu packen, das macht ja der Delic auch immer sehr gerne. Die geben den einfach dazu, gar nicht mal als DLC unbedingt, sondern richtig in so einem kleinen, in so einer kleinen CD-Hülle, so jetzt kannst du den nochmal in den Schrank stellen. Und wie gesagt, ich finde, das ist auch so ein bisschen was für die Ewigkeit, weil es halt nicht so häufig diese Einflüsse, wie du schon sagst, diese Folklore-Einflüsse aus diesem Raum einfach gibt. Aus dem Slawischen halt auch viel und so. Das ist schon
cool. Entschuldigung. Das ist ein total guter Punkt, dass du das sagst, dass der Soundtrack da dabei ist, weil es eben so schwierig ist, bei vielen Spielen an den Soundtrack ranzukommen, auch heute noch.
Ja.
Und das freut mich bei Daedalic auch jedes Mal, vor allem, weil da sind auch richtig schöne Sachen dabei. Aber jetzt zum Beispiel, und dann hast du aber manchmal so Spiele, wo dann die Special Edition angekündigt wird und bestell jetzt vor und dann kriegst du den Soundtrack. Und dann sagst du, ich weiß doch noch gar nicht, ob der Soundtrack gut ist. Ich krieg doch jetzt noch kein Geld hin, wenn ich den Soundtrack noch gar nicht gehört habe. Der ist vielleicht total kacke.
Ja.
Das stimmt. Ja, ich finde also wenn wir jetzt schon bei der Delic sind, ich finde halt sehr, sehr geil, dass sie bei den, dass sie generell sich sehr viel Mühe um diese Verpackung machen. So, und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass es von Memoria irgendwie auch eine Soundtrack-Version gab und du kaufst ja eigentlich die Katze im Sack und sie bieten es dir einfach an. Sie sagen, hier, wenn ihr den mögt und den gerne haben wollt, dann kriegt ihr das jetzt als Bonus mit dazu. Und da das eine separate Audio-CD ist, wird das halt niemand noch irgendwie so extra aufgeschwatzt. Und es ist auch schön, dass es physikalisch ist. Also ich
definitiv.
Finde, ja, also bei vielen Soundtracks ist es ja auch so, dass du dann irgendwie einen Download-Code bekommst und dann kriegst du so eine saloppe MP3-Version oder so. Und das fühlt sich irgendwie wertlos an. Und ich finde gerade so Sachen, die auf CD kommen und die so ein schönes Packaging bekommen, weil ich habe zum Beispiel von auch aus diesem Sterne-Shop von Nintendo, als es den noch gab, habe ich zum Beispiel so eine schöne Compilation, so zum Geburtstag von Super Mario. Und dann haben sie alle Soundtracks der letzten, ich weiß gar nicht, 20 Jahre so auf eine Disc gepackt und so und das Ganze auch schön vergoldet und veredelt so ein bisschen. Und da stellt man sich auch gerne ins Regal, weil das, da weißt du, das ist etwas, das kann man dann rausholen, um vielleicht, wenn man jetzt gerade den Mario zelebrieren möchte. Und und das gibt dem Ganzen ja auch so eine gewisse Wertigkeit. Ich finde so, also über iTunes und über Stream zu hören und so, das ist natürlich alles sehr praktisch wegen der Platzsparerei und so. Das ist ja auch alles sehr, sehr nett und so. Aber wenn man wirklich was adeln möchte sozusagen, dann ist halt so eine Printveröffentlichung wie so eine Schallplatte eigentlich immer noch was sehr, sehr Schönes. Und ich finde das halt immer toll, dass es bei einigen Unternehmen, wie jetzt halt bei Witcher oder bei Daedalic, das ist was selbstverständlich ist. Die haben sich so viel Mühe gegeben. Die haben halt 2-3 Jahre an so einem Spiel gesessen und die haben da ganz viele Leute haben da sehr viel Herzblut reingesetzt und Spielentwicklung ist halt etwas, wo man sehr viel Blut, Schweiß und Tränen vergießt auch und sehr viel drinsteckt und die sagen so, das wollen wir ein bisschen weitergeben. Das ist etwas, das wollen wir den Spieler spüren lassen, dass es jetzt nicht einfach nur irgendein Konsumprodukt ist, sondern das ist tatsächlich etwas mit einer Seele. Und da eine Soundtrack-CD beizulegen, vielleicht noch ein bisschen mehr und in dem Fall von CD Projekt noch so ein kleines Dankeschreiben. Ich finde, es gibt dem Ganzen so eine persönliche Note und du merkst dann vielleicht auch, manche merken dann vielleicht auch, okay, das ist jetzt nicht einfach nur ein rausgerotztes jährliches Produkt, sondern das ist wirklich etwas, wo die Leute sehr, sehr lange dran gesessen haben und sich einfach freuen, dass es jetzt endlich im Regal steht. Und
ja, definitiv. Also ich hatte den Komponisten auch letztens im Interview von The Witcher 3 und habe mir das mal so ein bisschen auch erklären lassen, wie er sich da einfach auch immer so die Inspiration einfach holt, auch für diese ganzen unterschiedlichen Settings und Locations und so, was ja unheimlich schwer ist. Auch für die Komponisten, die sehen das Spiel ja teilweise gar nicht. So, die müssen oder wollen es teilweise auch gar nicht sehen, so, weil sie sagen so, nee, das macht mir das Feeling kaputt oder so, oder das Spiel ist noch gar nicht fertig und nachher baue ich da was und das ist gar nicht cool so. Erzählt mir doch einfach, worum es geht und dann baue ich da was irgendwie oder dann komponiere ich da was für zu. Ne? Und das finde ich immer sehr interessant, weil sie in den meisten Fällen was komponieren müssen, auch eine Situation, die sie einfach nur erklärt bekommen und die sie noch gar nicht sehen. So. Also es war bei The Witcher teilweise auch so und hat der Komponist, der Marcin, hat da ja schon in dem vorangegangenen Teil mitgearbeitet, so kannte das also halt schon so ein bisschen, aber im dritten fand ich, hat er sich da jetzt nochmal so ein bisschen selbst übertroffen, eben halt, weil es auch unterschiedliche Settings sind. Das eine ist eine Hafenstadt, das andere ist im tiefsten Wald, das andere ist eine Großstadt in Novigrad, sozusagen so, also von Berlin nach Sylt sozusagen irgendwie. Und das sind halt ganz, ganz coole Unterschiede, die auch sich im Soundtrack wiederfinden. Und ja, darum ist das so meine Empfehlung. Kein spezieller Komponist jetzt so in dem Fall, sondern das Album The Witcher 3.
Cool. Und dann, ja, ich höre schon dieses Tripsen und Trapsen im Hintergrund, ihr auch, ne? Der Thomas ist schon total.
Der Schab.
Der Schab schon so.
Ich will auch. Der jetzt drankommt.
Wie bitte?
Ich sage jetzt extra, jetzt klinge ich mich da nicht auch noch ein, damit du endlich mal drankommst.
Genau, komm Thomas, hau sie raus, der erste Name.
Alles gut, der erste Name kriege ich mal einfach ganz billig so in die Vollen und sag einfach den Nobuo Uematsu.
Aber der muss auch mal erwähnt werden.
Halt der ist nicht. Großartig.
Ich glaube,
der bekannteste Komponist überhaupt. Und das ist einfach, obwohl er Japaner ist und für einen Western eher schwer auszusprechen.
Fantastisch, da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Also
ich werde halt nie vergessen, auf der Games Convention damals, als er eben zum ersten Mal in Deutschland war, da stand er so unten im Leipziger Gewandhaus rum, so ganz normal irgendwie, so wie er halt aussieht, ne? So damals noch mit mittellangen Haaren, Oberlippenbart. Aber mal irgend so ein Mädel sieht ihn so wie tuschel, ist das Uematsu, geht so hin, ja. Man sieht so richtig quietschen, auf einmal kommt die ganze Meute und umringt ihn. Das war kein großer Auftritt irgendwie, das war wirklich, er war einfach nur als Privatmann da, weil er das Konzert hören wollte und alle haben ihn erkannt auf einmal.
Ganz
Lost Odyssey, super gut. Das ist, glaube ich, Lost Odyssey, ne?
Lost Odyssey hat er gemacht, Blue Dragon, ja. Final Fantasy 1 bis 10,5, 11,5 ungefähr.
Wisst ihr, was mein Lieblings- und Uematsu-Soundtrack tatsächlich ist? Erstaunlicherweise nicht Final Fantasy, sondern The Last Story.
Der ist auch hervorragend, ja.
Also ist mal, also es ist eh schwer, sich zu entscheiden, weil der Mann ist einfach eine Legende. Wie bitte?
Ich bin auch von Blue Dragon ein großer Fan.
Ja, Blue Dragon, die Musik, also generell, was Miss Walker halt so halt gemacht hat, irgendwie ist ja also alles halt toll.
Damals auch selber zu der Musik von Blue Dragon, das ist der erste Soundtrack, auf dem ich wirklich wieder richtig Spaß hatte. Mhm. Wo sich wieder austoben konnte, wo nicht so ein großer Druck da war, wo er einfach wieder machen konnte, wie er wollte. Weil natürlich halt generell muss man auch schon bedenken, also gerade so Final Fantasy 8, 9 und so weiter, war natürlich für ihn eine Riesenarbeit, er musste halt hunderte Tracks abliefern, innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit. Das war natürlich schon so ein bisschen auch fast so ein gewisser Burnout wahrscheinlich am Ende dann. Und deswegen war halt wirklich, das war eine große Befreiung, als er dann endlich von Square weg war.
Gibt's denn nicht tatsächlich auch eine Anekdote, dass eine der berühmtesten Melodien in 5 Minuten geschrieben wurde oder so?
Oh, das kann ich gar nicht sagen.
Weißt du da was, Thomas? Ich habe da irgendwie was aufgeschnappt auf Twitter oder so.
Das kann aber natürlich mal schnell passieren, tatsächlich. Irgendwas, er peilt was vor sich hin, ist gut, wird aufgeschrieben, passt.
Bei der Buch kann ich mir das sogar so vorstellen, dass er so fröhlich wie er ist. Aber ich habe ihn auch mal ganz kurz, nur gesehen, also nicht mit ihm gesprochen oder so. Und der wirkt so fröhlich. So unbeschwert, ne? Das ist so ein. Ein
unfassbar freundlicher Mensch.
Ja. Also dieses Grinsen, es hat auch sowas, also es ist ja eigentlich schon wirklich ein älterer Herr, der ist ja.
Er ist auch so 50 jetzt oder Mitte 50, glaube
ich. Ja, ja, aber der wirkt so jugendlich und so kindlich irgendwie, ne? Das ist so, das ist total schön.
Muss man das nicht auch so ein bisschen behalten, einfach so?
Ja,
also, ich glaube schon.
Der hat sich das auf jeden Fall bewahrt. So.
Der erzählen kann ganz einfach. Ich kenne ihn ja ein bisschen tatsächlich. Mhm. Ich war in Japan vor ein paar Jahren gewesen und hatte halt mit dem lieben Kollegen Memo vom ZDF, kennt den jemand, Memo Jeftik?
Ja, natürlich, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet.
Genau, Spitzentyp. Mhm. Wir hatten mit dem ein Interview ausgemacht bei sich im Büro in Meguro.
Ah, zu der Japan-Sendung, ne?
Genau, da ja, war das ja, gewesen. Ja, sind genau. Wir eben schon hingefahren dann, haben ein Interview geführt. Sehr normal und sehr förmlich eigentlich alles, also mit Übersetzer und so weiter. Und als wir gehen wollten, ging halt dieser mörderische Taifun durch Tokio durch, dieser Rokke hieß er damals. Mhm. Und war klar, wir können da gerade nicht rausgehen, da haben sich gerade schon die Laternen irgendwie um 70 Grad gebogen, also das war keine gute Idee. Er hat gemeint, auf einmal auf Englisch umgestellt, ja kein Problem, Jungs, bleibt hier, nehmt euch erstmal ein Bier aus dem Kühlschrank, ich habe hier Fass aus Australien, wollt ihr was rauchen? Und da kam raus, erstmal, er spricht ziemlich fließend Englisch, sein Schwager ist Amerikaner, er hat Anglistik studiert. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht eben irgendwie, mich unterhalten halt, hat so ein bisschen erzählt, wie war es früher und so weiter, was war bei Square los, lustige Story von Besuchen in irgendwelchen heißen Quellen, wo auch alle Anime-Klischees wahr wurden, ist kein Scherz. Und dann meinte halt irgendwann dann, passt mal auf Jungs, ich habe immer so eine Party im Büro, da kommen sie alle her, die ganzen großen, wichtigen Leute, kommt doch vorbei nächste Woche. Ja, gern, aber wir fliegen dummerweise übermorgen wieder ab, alle.
Ja, oh, schade.
Okay, pass auf, kommt ihr morgen Abend zu mir, ich habe Bandprobe. Okay. Dann kam also ihm am nächsten Abend dann, der wohnt in Denenchofu, also so ein Vorort von Tokio, hat ein wunderschönes, nettes Haus mit einem Zaun außenrum, mit Noten und so weiter verziert.
Mit Noten? Musiknoten?
Ja, Musiknoten.
Witzig.
Das ist
Japaner, ey.
Dann kam halt runter hier, steht sein Keller, hat schon ordentlich eingekauft halt, Bier ist alle, 2 Stangen Zigaretten, weil ja gewisse von den lieben Kollegen ganz gut einen wegrauchen. Dann hat er noch ein Whisky da gehabt, hat irgendwann noch bei der Pizza kommen lassen, seine Kollegen kamen an, ja, das ist der Herr sowieso, der hat die Musik von Shadowhearts gemacht, dem gehört die Firma. Wird dann losgelegt, ein bisschen gequatscht, noch Pizza kommen lassen, seine Frau mit dem Hund kam vorbei, war der Hammer.
Richtig witzig, ja.
Super offen und freundlich, also generell, dass gerade einen sich nach Hause einladen, ist ja schon was ganz Spezielles.
Ja, das stimmt. Boah. Und ja, also, aber der hat auch wirklich, wie viele Soundtracks hat der eigentlich gemacht so? Also darüber denke ich gerade nach.
Kann man, glaube ich, fast nicht zählen. Im Prinzip hat er natürlich halt mindestens, wie gesagt, so 10, 11 und halb Final Fantasy Soundtracks.
Boah.
Er hat sich die Musik ab Final Fantasy 10 geteilt mit ein paar anderen Leuten jeweils, weil es einfach zu viel wurde. 4 oder 5 Mistwalker Soundtracks.
Ja.
Er hat bei einer ganzen Menge anderen Spiele immer mal wieder ausgeholfen, hier mal einen Track beigesteuert, hier mal was co-komponiert, zum Beispiel auch Chrono Trigger ist ja auch teilweise von ihm.
Das ist der Hammer und das sind ja, das wir reden ja hier von Soundtracks, die
ins Krankenhaus kam, hat er den Rest übernommen zum Beispiel.
Also man muss sich ja auch mal überlegen, das sind ja nicht irgendwie Soundtracks, die 12 Tracks oder so gehen, sondern wir sprechen hier von Soundtracks, die über 4 oder 5 CDs gehen, ne? Teilweise.
Und ich finde halt vor allem halt sein Ding, ich finde, er macht ja die besten Kampfthemen überhaupt. Also das, was er am besten kann, finde ich tatsächlich.
Witzig. Ich finde tatsächlich die Balladen schöner. Aber
sind auch sehr schön, aber also gerade so, ich kenne eigentlich keine bessere RPG-Kampfmusik als die von ihm.
Das stimmt. Die
noch sehr gut, aber
Lost Odyssey, finde ich, ist so ein perfektes Beispiel zwischen perfekten Kampftheme und eben halt auch Balladen. So. Also da kann ich mir eigentlich rauf und runter jeden einzelnen Track anhören. Ich finde die alle gut. Da Final Fantasy ist nicht so meins, aber Lost Odyssey hat mich echt schon ziemlich weggebombt.
Da gibt es auch, auch diese
also Ich hab grad nachgeguckt, also der Final Fantasy 7 Soundtrack, der hat 100 Tracks. Der Final Fantasy 9 Soundtrack, der hat 150 Tracks.
Boah! Was ich meinte, ja, Akkordarbeit.
Alter Schwede. Alter Schwede.
Der hat doch keinen Ausschuss dabei. Ganz einfach.
Alter, dass der nicht verrückt geworden ist. Alter Schwede.
Wie lang sind die alle so ungefähr? Weißt du, weiß das jemand? Glaub, also so jetzt.
Haben die jeweils 4 Discs.
Ja, nee, also so jetzt von der. Also es gibt ja Soundtracks, wo du sagst so, ey, da sind 80 Soundtracks, die sind aber alle nur 20 Sekunden, so nach dem Motto. Und so.
Stücke jeweils.
Ja, ja, also das muss man halt auch nochmal dazu sagen, ne? Das sind alles von der Länge her.
Hm? Alter Falter. Boah.
Was daran ganz witzig ist, zum Beispiel bei Uematsu, zum Beispiel seine Theme of Love von Final Fantasy IV, das ist ja mittlerweile auch im japanischen Curriculum für den Musikunterricht mit drin.
Ach was. Hm? Geil. Ja. Also der Mann, okay, also der Mann hat es halt wirklich, der wird auch lange noch Erinnerung bleiben, wenn der irgendwann mal keine Musik immer macht oder nicht mehr ist.
Aber leider finde ich halt momentan, er macht sich ein bisschen rar im Moment.
Ja gut, aber wer so viel Musik in seinem Leben geschrieben hat, der... Ich glaube, der braucht auch irgendwann mal eine. Oder will sich vielleicht auch mal um andere Sachen kümmern, bitte?
Lebt von seinen Konzerten momentan vor allem halt. Der fliegt um die ganze Welt, hat halt dann seine zahllosen Konzerte dann von Symphonic Fantasies, Final Symphony und so weiter. Natürlich die Distant Worlds und so weiter. Da ist er dann da, wird natürlich halt jedes Mal halt fanatisch gefeiert. Und so neue Musik macht er nichts. Ich glaube, sein letztes großes Ding war gewesen, das war die Musik von Fantasy Life auf dem 3DS.
Cool.
Ich muss jetzt auch, wenn wir gerade bei ihm sind, muss ich jetzt ein bisschen ins Schwärmen kommen, witzigerweise bei dem, was jetzt irgendwie gar nicht so, was jetzt eigentlich recht offensichtlich ist, und zwar der Soundtrack vom 7er. Also von Final Fantasy 7. Weil das sind diese Melodien, die sich bei mir so eingebrannt haben, wo ich ins Schwärmen komme, wenn ich nur die ersten paar Akkorde höre. Das ist auch dieses Ding, was jetzt, als der Trailer, der Teaser kam zum Remake und du hörst diese ersten paar Töne, diese langsamen Geigen, denkst du, nee. Das sind die ruhigen Sachen, es ist das Open, es ist die Bombing Mission ist einer meiner absoluten Lieblingstracks. Es ist das Boss-Thema.
Ich wollte mich mal aus. Ich hasse ja
One Winged Angel mit
Inbrunst.
Wie bitte?
Ich hasse ja diesen One Winged Angel mit Inbrunst.
Echt? Was stimmt nicht mit dir?
Ich kann es nicht mehr hören.
Okay, das ist ja deine Schuld.
So tot gespielt. Es ist halt so.
Ja.
Also es gibt halt einfach viel, viel Besseres. Also wenn es um Bossmusiken geht, da hat halt Final Fantasy 6 viel mehr zu bieten oder auch 10.
Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, die sind alle so, also ich finde die insgesamt, die ganzen Arbeiten vor immer zu gut. Ich fand erstaunlicherweise dann viele Sachen außerhalb von Final Fantasy dann auch interessanter. Also mir geht's da so ähnlich wie Nicole. Also Final Fantasy Musik ist geil. Aber ich fand dann irgendwie so diese Projekte, ich hatte das Gefühl, dass der Uematsu sich dann auch ein bisschen lösen konnte.
Ja,
und genau, und diese Mistwalker-Sachen, die fand ich phänomenal. Also wirklich durch, ich kann mich da nicht entscheiden. Also ich fand sowohl Last Story als auch Dings, Lost Odyssey und Blue Dragon, fand ich alle total gut. Und da steckte so viel Liebe drin. So das viel Liebe.
Auch, ja, er war eben wieder frei, ganz einfach.
Ja, es war wieder so diese.
Angemerkt.
Ja, also.
So am Auftreten, dass der war viel gelöster, als er von Square weg war, als ich ihn dann wieder getroffen habe.
Also, es passt ja auch gut zu den Spielen. Hat er
Default auch dazu?
Nee.
Hat er nicht, ne? Das war irgendwie anders.
Ich meine, es ist ja auch schwierig, ne? Ich meine, wenn du so lange Final Fantasy machst, ne? Du kommst ja gar nicht mehr da raus. Also,
wenn du einfach merkst, dass deine kleine, coole Firma halt immer mehr zum großen, anonymen Konzern wird.
Ja, das, und du kannst dich auch, glaube ich, gar nicht mehr entwickeln. Ich meine, du, ja, jeder erwartet halt, dass alles irgendwie so ein bisschen in dem Style halt bleibt, was du vorher gemacht hast. Muss ja auch irgendwo. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das als Künstler irgendwann ein bisschen unbefriedigend ist. So, ne? Also,
ja, wenn man
verständlich.
Das mangelnde Feedback irgendwie auch. Und,
ja.
So, der witzigerweise, so der letzte Grund, warum er von Square ging, hat er damals erzählt, war der Umzug von Meguro nach Shinjuku.
Hilf uns mal auf die Sprünge.
Ja, Square war ja vorher eine kleine Firma gewesen. Die waren eben in Meguro, so im, das ist, glaube ich, so im Süden von Tokio.
Mhm.
Recht nah da, wo er auch tatsächlich wohnt. Und dann sind die halt eben, die ganze Firma ist halt dann in das Pfizer-Building in Shinjuku umgezogen.
Ach so, also in die Großstadt, so richtig, richtig in das Zentralgebiet.
Die größte Großstadt, also wirklich in das Hochhausviertel von Tokio. Und er hat einfach hart keinen Bock mehr drauf gehabt dann.
Okay. Ja, gut. Okay, das ist ja auch symbolisch schon fast, ne? Also von der kleinen Klitsche so in so ein Riesengebäude. Büros, naja gut, ja, das kann ich mir vorstellen.
Halt, dann Sakaguchi war nicht mehr da gewesen.
Hm.
Sind die wirklich auch privat wirklich gute Freunde, die beiden.
Interessant, ja.
Und noch eine Anekdote übrigens, das hat er auch erzählt, die hatten immer bei Square so damals eine Tradition gehabt, wenn Final Fantasy fertig entwickelt ist und das Ding wirklich jetzt halt in der Goldmaster-Version steht, wird immer das ganze Spiel, das ganze Team setzt sich nochmal hin, spielt das Ding komplett durch, jeder meistens für sich. Meistens war Uematsu der Letzte, der am Schluss dann immer geheult wie ein Schlosshund.
Das muss man auch mal hinkriegen. Schreibt ja, dazu und ja, das ist...
Mensch, merkst du deine Musik auch an.
Ja, das ist schön. Bevor wir noch mehr über Uematsu schwärmen, wir könnten, glaube ich, ewig über ihn weiterreden, weil er ist halt einfach eine lebende Legende.
Mhm.
Thomas, noch einen Namen.
Namen habe ich keinen, zumindest keinen, nicht einen, sondern ich habe ein Team tatsächlich, und zwar das... Falcom Sound Team JDK. Von dem schon mal gehört?
Nee, sag mir jetzt nichts.
Euch? Also Falcom ist ja auch ein japanischer Entwickler für Spiele so in Richtung Rollenspiel, Adventure, Action-Adventure und so weiter, Action-RPG.
Mhm.
Sieht man seit den frühen 80ern dabei. Die haben die Eve-Spiele gemacht zum Beispiel. Die haben Xanadu gemacht und so weiter. Ein Haufen tolle Spiele. Legend of Heroes ist auch von den Jungs zum Beispiel. Und die haben halt eben ein Soundteam am Start. Die nennen sich halt eben das Falcom Sound Team. Und die machen halt sehr spezielle Musik für Rollspiele, die halt überhaupt nicht wie der Rollspielmäßig klingt. Die machen halt meistens ganz, ganz fiesen Hair-Metal für ihre Spiele.
Metal?
Ja. Also für ihre Metal-Soundtracks bekannt.
Geil. Das ist geil. Ja, klingt sehr spannend. Und
das sind halt auch die ganzen Composer von denen. Das sind halt nicht einfach nur halt so Leute, die halt am Bildschirm dann sitzen und ihre Noten arrangieren. Die sind wirklich Musiker, die auch wirklich dann mal live auftreten, auf der Tokyo Game Show zum Beispiel.
Ah, sehr cool. Also die touren auch tatsächlich.
Hat halt einen kleinen Stand gehabt. Der war jetzt nicht irgendwie sehr spektakulär irgendwie. Da war halt Capcom gegenüber natürlich 80 Mal größer und schreiender und bunter.
Mhm.
Aber sie hatten halt eben dann so immer mal wieder halt ihre Band auf der Bühne, die halt einfach dann Musik aus alten oder neuen E-Spielen gespielt haben und da war die Hölle los.
Sehr, sehr cool. Ja, E's ist ja eh so eine Reihe, die, also zumindest hier im Westen, ein bisschen unterbewertet ist, leider.
Ja, die ging einfach unter, weil sie bei uns immer nur als, oder fast immer nur als Downloads rauskamen.
Also ich habe die PSP-Version von E's Titel vergessen, aber das ist ein richtig gutes Spiel.
Absolut. Was Seven, aus den Felgana.
Ich weiß nicht, was da. Auch für die Vita ist da irgendeins rausgekommen. Das war so das erste Ys, das ich so generell gespielt habe. Es ist ein richtig schönes Action-Adventure, macht total Spaß, ist überraschend schnell auch. Also man denkt bei japanischen Rollenspielen ja oft eigentlich eher so an eine behäbige Geschwindigkeit. Aber Ys. Ja, aber Ys geht tierisch ab. Also das ist halt wirklich extrem flottes Gameplay. Ist eigentlich fast ein Action-Spiel.
Musik passt halt eben perfekt dazu.
Ja, eben, total.
Perfekt durch.
Geht total ab. Ys ist auch verhältnismäßig schnell durchgespielt im Vergleich zu anderen Rollenspielen. Und das ist wirklich anders. Und dann habe ich gedacht, was ist Ys? Irgendwie ist so gut das Spiel, das muss ja irgendeine Geschichte haben. Und dann ein bisschen recherchiert. Und da gibt's wirklich viele, viele Fans im Internet, die auch lange große Guides und Artikel dazu geschrieben haben. So Hardcore Gaming 101 natürlich, die haben auch ganz viel und so. Und das ist echt eine Reihe, die geht ja von fast 15 Jahre oder 20 Jahre zurück. Ganz früher.
Ich glaube, 86 ging das los.
Ja, also auf PC Engine gab es auf jeden Fall ganz viele Teile davon und so und auch wirklich eine große Reihe.
Wenn man eine Wii am Start hat, findet im Wii-Shop, für 9 Euro ES 1 und 2 von der PC Engine. Mhm. Die kann man heute noch wunderbar spielen. Die sind sehr simpel, aber machen einen riesen Spaß und haben halt schon CD, dank der PC Engine CD-Audio-Musik. Und die ist richtig, richtig gut.
Das ist cool. Sehr, sehr cool.
Auch ganz nett zur Information, zu diesem Soundteam gehörte auch ganz am Anfang der gute Yuzo Koshiro dazu.
Wer ist das?
Das ist der Typ von Actraiser, von Super Shinobi, von Streets of Rage und so weiter.
Ah.
Hoffentlich sicher noch in einer Nachfolgesendung besprechen werden.
Ja, ja, hoffe ich. Ja, sehr, sehr cool.
Richtig.
So, jetzt bin ich mal dran. Ich sag mal, etwas, was extrem unüberraschend für alle jetzt ist. Akira Yamaoka. Akira Yamaoka.
Ja, bekannt für gut. Sehr enge Lederhosen.
Wie bitte?
Bekannt für sehr, sehr eng sitzende Lederhosen. Bin ich davon, dass
Erstens das, also der Mann ist eine sehr interessante Erscheinung. Der ist, also man merkt, es ist so ein, wie sagt man, ein typischer Rockmusiker. Der hat wirklich eine extrem enge Hose immer an und sehr verrückte Oberteile. Und sitzt in Interviews auch grundsätzlich immer ziemlich bequem mit seiner engen Hose. Und das ist, also als Erscheinung ist das schon ziemlich witzig. Und Akira Yamaoka, also wem das jetzt so überhaupt nicht sagt, das ist selbstverständlich der Komponist der Silent Hill-Spiele. Der hat auch hier und da noch ein paar andere Sachen gemacht, für DDR Max und so, also für Konami hat er allgemein ein paar Sachen gemacht, aber der ist international sehr, sehr bekannt geworden durch die Silent Hill Soundtracks. Und ich hatte es anfangs so ein bisschen auch so angeteasert. Das ist so das erste Mal, dass ich in einem Konsolenspiel und generell auch in einem Horrorspiel wirklich von dem Soundtrack extrem gefangen war. Als der damals Silent Hill 1 gemacht hat, hat er so einen total psychedelischen Industrial Soundtrack gemacht, wo er den Zuhörer bzw. die Spieler wirklich extrem gequält hat. Das war jetzt kein so ein Action-Gepinsel, wie man es aus Resident Evil kennt, der irgendwie gefällig klingen sollte.
Das war schön.
Bitte?
Es war nicht schön. Irgendwie.
Es war eben, und das war das Geniale daran. Er hat sich halt wirklich getreu gesagt, okay, wir machen hier ein Horrorspiel. Wir machen hier sogar ein Horrorspiel, das als Kontrabewegung zu dem ganzen Resident Evil Action-Quatsch irgendwie steht. Und wir wollen den Spieler tatsächlich richtig terrorisieren. Und das hat er wirklich für bare Münzen genommen. Und es klingt tatsächlich so, als würden ganz viele kleine Goblins auf einem Schrottplatz auf Metallteile rumhämmern. Und es verschafft dir alleine schon vom Zuhören richtig Albtraum. Das Tolle daran ist aber, dass er als Gegenpunkt dazu sehr balladenartige, wunderschöne Gitarren-Soundtracks gemacht hat. Also sehr, sehr, sehr schöne Songs. Die waren im ersten Silent Hill und im zweiten noch. Genau, die waren halt da noch instrumental. Und im dritten kam dann auch tatsächlich dann eine Sängerin dazu. Das war die Mary Elizabeth Glynn. Die hat ihn dann noch so ergänzt. Und das wurde dann irgendwann immer beliebter bei den Fans, weil die bemerkt haben, er hat dann halt die Themen zu den Charakteren in den Spielen geschrieben und den Ganzen halt wirklich sehr, sehr viel Seele gegeben. Also ich habe wirklich diese Silent Hill Soundbox, da gab es irgendwann mal so eine Box, wo alle Soundtracks, die Akira Yamaoka so gemacht hat, in einer Box vereinfacht. Die war sehr teuer.
Ich wollte sagen, die war nicht so günstig.
Die war nicht so günstig. Die hat irgendwie so über 100 Euro irgendwas, das war mir egal, völlig blind bestellt. Ich habe nicht mal aufs Konto geguckt. Mir war völlig klar, ich muss die haben. Hat sich auch gelohnt. Da ist wirklich alles drin, sogar Silent Hill The Arcade. Das war ist ein Spiel, das nie rausgekommen ist. Das war so ein Arcade-Spiel. Hat er auch noch ein paar Tracks gemacht. Alles komplett drin. Der hat bis zu Silent Hill Shattered Memories, Homecoming, noch die Musik gemacht. Jetzt bei Dawnpearl kam Daniel Licht dazu. Über den müssen wir mal vielleicht irgendwann separat reden. Aber ja, also es ist nicht dasselbe. Also man merkt, es ist.
Nee, aber gut, also es ist dennoch ganz gut so. Aber ich wusste ganz genau, dass das Daniel Licht ist. Also man hat sofort erkannt, dass er das ist.
Also Daniel Licht hat die Musik zu Dexter zum Beispiel gemacht, ja. zu der Serie. Und es ist nicht schlecht, also es passt auch gut zu Dawnpaw. Ich will gar nicht schlecht reden. Das ist eine schöne Musik. Bei diesem Book of Memories oder wie das heißt, dieses Ding von Way Forward. Da hat Way Forward mal nicht den Jack Kaufman genommen, sondern gedacht, okay, wir brauchen irgendwie was auch wirklich zu Silent Hill passt und haben dann auch den Daniel Licht dazu verpflichtet. Das hinkt dem Erbe von Akira ja trotzdem, obwohl es gut ist, schon ziemlich hinterher. Und
ist ein bisschen anders
einfach. Ist halt ein bisschen anders und auch nicht gleich dasselbe. Und diese, also wirklich, selbst wenn man, also die Industrial Soundtracks zwischendrin sind nicht wirklich erträglich und nicht wirklich die Musik, die man jetzt so mal nebenbei irgendwie hört. So, das ist jetzt nicht besonders hörtauglich. Aber die Songs, wenn man sich daraus ein Mixtape aus den Songs zusammenstellt, und da kommt schon einiges zusammen. Also man füllt damit schon zwei CDs und dann gibt es zwischendrin noch so sehr rhythmische, progressive Industrial Tracks. Also vor allen Dingen eingeführt bei Silent Hill 4, The Room. Hat er sehr viel mit so elektronischen Drum-Bass-Klamotten so gearbeitet, die auch sehr, sehr cool gepasst haben. Und das ist halt so eine magische Mischung, wo immer so diese Härte des Horrors so drin ist. Es ist immer so rau und es klingt so dreckig und rostig, wie dieses Spiel halt eben auch ist. Aber trotzdem ist da so eine ganz tiefe menschliche Komponente drin. Also die nicht nur durch die Sängerin irgendwie reinkommt, sondern weil auch immer wieder so akustische Instrumente einbaut, ganz, ganz voran Klavier und Gitarre und immer wieder Melodien findet, die total gut zu dieser Melancholie von Silent Hill passen. Also ja. Unter den Spielekomponisten nicht nur wegen dem Genre sicherlich einer der bemerkenswertesten, so, sondern auch wirklich, weil er extrem talentiert war.
Und man muss ja auch wirklich sagen, in Silent Hill, also jetzt besonders auch Silent Hill 2, da passiert jetzt ja eine ganze Zeit im Spiel jetzt nicht so viel. Du läufst halt durch die Gegend irgendwie, dann kommt mal zwar eins von den Monstern vorbei oder es kommt eine Cutscene, aber es wird halt sehr viel da durch den Sound halt auch getragen, so jetzt, ne? Und das finde ich halt da so bemerkenswert. So auch das Theme von Laura.
Oh ja.
Also, ne, das ist super gut, so, ne? Und wo du halt wirklich sagst, okay, da schafft er auch wiederum dann den ja, ich sag jetzt mal, den Schalter umzuschalten und sich in diese Situation wieder reinzuversetzen.
Es gibt halt immer so bestimmte Musik, auch dadurch, dass sie an Situationen gekoppelt sind, die treiben mir wirklich so die Tränen in die Augen. Über die anderen Beispiele, die ich jetzt nennen werde, werden wir bestimmt später noch mal reden. Also da wäre zum Beispiel Shadow of the Colossus. Da höre ich irgendwie diese Intro-Melodie mit der Flöte, wo ich direkt vor Augen habe, wie dieser Mann mit der Leiche des Mädchens so über diese Täler läuft. So. Und das ist so, da habe ich so direkt so eine Emotion. Also ähnlich geht's mir beim Okami-Soundtrack, der ist auch so.
Oh, Okami ist so super.
Wow, ja. Also der ist mega irre. Heben wir uns das auf oder reden wir jetzt drüber?
Nein, das können wir uns gerne aufreden, aber da bin ich gerne dabei.
Okay, also den habe ich auch, der war auch sehr teuer, der geht über 4 CDs, aber das ist so, also Okami ist eins meiner Lieblingsspiele und die Musik ist halt auch wirklich wunderschön. Und Akira Yamaoka, der schafft's halt auch. Also ich höre diese Melodien, so Theme of Laura oder halt so andere Sachen. Und ich habe direkt so dieses Melancholiegefühl wieder, das ich auch beim Spielen von Silent Hill 2 irgendwie hatte. Also wenn James so durch diese, also der Protagonist durch die Nebelschwaden schreitet und nicht so weiß, wohin. Und er versucht hat, irgendwie klammert sich so an so die letzten Hoffnungsstrohhalme. Und alles ist irgendwie merkwürdig und alles so ein bisschen Lynch irgendwie. Und die Musik, die unterstreicht das absolut perfekt. Und also ich glaube fast, also ich habe irgendwann mal, ich bin auf Silent Hill gekommen, weil ich einen Trailer gesehen habe von dem zweiten Teil. Also da war der erste schon lange im Handel und bin erst durch diesen Trailer so drauf gekommen. Und das, die Bilder waren schon super interessant, aber diese Musik, also da gab es halt wirklich diesen Themensong, dieses Theme of Laura. Mhm. Und das hat mich einfach erstmal so überhaupt in diese Reihe gebracht. Und ich glaube, die ist halt so stark, dass sie das Interesse bei sehr vielen Leuten wecken kann.
Also meins war auch der zweite Teil. Also Silent Hill 2 war auch mein erster Teil auf der PlayStation tatsächlich, auf der PS2 damals. Und ja, absolut weggebombt natürlich.
Bam! Also Silent Hill. Das ist eigentlich auch wieder ein Podcast wert, natürlich.
auch der Delic ist eigentlich auch ein eigener Podcast wert.
Das stimmt, ja.
Ich lese gerade, dass der auch ab und zu mit Michiro Yamane zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel für Rocket Knight.
Yeah.
Erstlingswerk ist das für, glaube ich, sogar für beide. Also für Yamane auf jeden Fall.
Rocket Knight war doch das Ding mit dem, was war das, so ein 2D? Ich glaube, ich habe das für ein Super Nintendo.
Mega Drive.
Ja.
Da gab es auch ein Remake von ein paar Jahren. Auf jeden Fall ist es halt auch so, weil ich jetzt die ganze Zeit dachte, das ist wie, was hast du gesagt, wie Kobolde, die auf einem Schrottplatz rumhämmern? Ja, aber eben auch Rocket Knight.
Ja. Nein, die Industrial-Musik natürlich. Das sind wunderschöne Kobolde, die in sehr schönem Rhythmus auf Schrottteilen rumhämmern. Aber es sind, es ist halt sehr, sehr, es ist unerträglich auf eine positive Art, das wollte ich damit sagen, der Industrial-Soundtrack.
Die Mary, finde ich, also die sie da dann letzten Endes mit reingeholt haben, die macht ja jetzt auch für ein anderes Spiel, also die hat sich quasi jetzt ja ein bisschen von Konami und Silent Hill ja gelöst, so im Coleth heißt es, glaube ich, oder Coleth.
Ja, ja.
Irgendwie, da habe ich letztens auch ein Sample zugehört, so die Frau, ne, also diese Stimme, die kann echt überall richtig gut eingebaut werden. Also
die ist sensationell, ja.
Die ist wirklich richtig gut. Die bringt diese Melancholie einfach auch schon gleich mit. Also
die ist halt
die
auch
Stimme
so,
ist super.
Die ist so auch so ein bisschen herb, finde ich. Also die ist sanft und herb gleichzeitig. Das ist etwas tiefer als andere Frauenstimmen, ja, finde ich. Also da gibt es einen Fachbegriff für, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber die hat so eine, also die wirkt sehr, 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 sehr erwachsen irgendwie so. Das ist nicht so eine popsige Piepstimme. Sondern sie hat genau diese Härte und diese Herbheit, die man auch bei solchen Themen wie bei Silent Hill, also da geht's ja schon um alle möglichen Sachen wie Inzest und so weiter, also wirklich übles Zeug, aber es passt unheimlich gut dazu. Also es geht wirklich um, also sie trifft diese Härte auch sehr, sehr gut und wiegt, glättet die Wogen so ein bisschen. Ne? Also
Dido fällt mir gerade ein.
Ja, da das ist durchaus vergleichbar, genau. Ja, was mir noch einfällt, also der Yamaoka hat ja auch extrem geile Sachen auch neben Silent Hill noch gemacht, außer Rocket Knight, natürlich auch den Soundtrack zu Shadows of the Damned.
Das ist so ein krankes Ding.
Ja, das ist das Suda 51-Ding irgendwie so. Und da habe ich mich extrem gefreut, als der mit Suda 51 halt ein Projekt zusammen gemacht hat, also, ey, der Soundtrack von Shadows of the Damned. Man legt dieses Spiel ein und es holt dich sofort ab, weil der Soundtrack einfach so krass abgeht. Also der ist anders als bei Silent Hill, der ist rockiger, der ist progressiver, der ist mehr Rock und der ist halt lauter, ja, was soll man sagen, rockiger.
Da kommt die enge Hose zum Einsatz.
Da kommt die enge Hose zum Einsatz, genau, die saß da sehr eng. Aber passt auch gut zum Spiel, weil du ja auch diesen Typen halt irgendwie spielst und es war sensationell. Und es ist wirklich dieses Intro, dieser Protagonist, ich weiß gerade vergessen, wie er heißt, aber dieser Latino setzt sich dann auf das Motorrad drauf, gibt Gas, fährt los irgendwie, der Titel kommt so und die Musik dreht voll auf und ich so, yeah, fuck yeah. Und richtig geil. Also, und für sowas liebe ich Yamaoka, weil der halt einfach irgendwie es immer schafft, noch dich trotzdem, trotz dieser Melancholie doch mitzumachen. Gut, jetzt Shadow of the Damned ist nicht melancholisch, aber passt
das,
auch sehr gut.
Das braucht er halt auch.
Sehr, sehr schön.
Hier, wie hieß das andere? Hier, Lollipop.
Ja.
Hat er auch mal irgendwas gemacht, das ähnlich so?
Lollipop Chainsaw war, glaube ich, auch.
War so eine Mischung aus Lizenziert und Akira, ne, glaube ich.
Noch so ein crazy shit halt, ne?
Ja. Ja, also Suda 51 natürlich. Auch der wäre ein Podcast wert, übrigens.
Oh ja, stimmt.
Ja, aber die, stimmt. Er hat ziemlich viel für Grasshopper gemacht. Bei Killer is Dead, glaube ich.
Der ist in der Firma.
Ach. Hat der auch Killer is Dead eigentlich gemacht? Hat das jetzt gerade jemand auf dem Schirm? Hat er da auch die Musik gemacht?
Moment, ich hatte es gerade offen.
Aber ich glaube nicht, ne? Also
ich glaube auch nicht.
Ja.
Nee, Lollipop Chainsaw und die Silent Hill. Doch, da ist es. Music Director.
Ah, okay, also indirekt.
Ja, du war bisschen, bei Lollipop auch, also.
Cool.
Also nicht Komponist, aber er war auf jeden Fall dran.
Ich glaube, der ist auf jeden Fall jetzt an die richtige Firma geraten. Ich bin ganz froh, dass der halt noch aktiv ist und jetzt nicht irgendwie versandet, sondern dass der Suda gesagt hat, hör mal zu, das passt super, was du machst. Geh mal weg von diesen luschen Vereinen Konami und komm mal lieber zu uns. Und wahrscheinlich hat der Mann in der engen Hose sich gedacht, jawohl.
Passt.
Und als letzten Namen wollte ich noch einen französischen Komponisten nennen, der leider sehr, sehr nicht so bekannt ist, wie er eigentlich verdient hätte, nämlich den Olivier de Rivière, wenn ich ihn richtig ausspreche. Das ist ein ganz, ganz fantastischer, sehr talentierter Komponist, der zuletzt die Musik zu Remember Me gemacht hat. Der hat mit Dontnod an Remember Me gearbeitet. Der hat vorher die Musik zu Obscure gemacht. Dieses Horrorspiel, was wir bei der Hidden Gems Reihe mal angesprochen haben.
1 und 2 wohlgemerkt.
1 und 2, genau. Er hat zu, ich glaube, Orcs and Men hat er auch die Musik gemacht. Und zwischendurch an anderen Sachen, die mir jetzt gerade nicht so geläufig sind.
Alone in the Dark.
Ach ja, super, richtig.
Also die Neuauflage wohlgemerkt. Ne? Super cooles Theme. Also er arbeitet halt super gut mit Vocals einfach auch. Ne? Also das, sowohl Remember Me als auch Alone in the Dark. Obscure hatte das auch so hin und wieder mal so drin, obwohl es für die PlayStation 2 war, da war das ja noch nicht so etabliert, fand ich irgendwie in manchen Soundtracks. Aber Alone in the Dark, sehr, sehr geiles Main-Theme. Also das höre ich super gerne auch noch. Es hat so diesen Chor-Hintergrund so irgendwie, das ist schon ziemlich geil.
Das ist geil, weil Alone in the Dark, die Neuauflage, hatte so diese Mischung aus sehr modernem Setting, also spielte ja in New York am Central Park und trotzdem ging es ja um mystische Höllen, Dämonenkräfte, bla blub. Und die den Central Park.
Sagt es.
Genau, bla blub, sagt es eigentlich auch ganz gut. Ich weiß auch nicht mehr so.
Das Spiel war schrecklich. Das Spiel war einfach nur schrecklich. Also es war überhaupt nicht. Ja, es war nicht gut. Also ich fand's, es war nicht gut. Und der komplette Sound, also so jetzt. Also ich weiß nicht, wer diese Regie generell gemacht hat, die Synchronisation, die deutsche vor allem, war super schlecht. Oh, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du stehst in einem brennenden Haus, vor dir steht ein Polizeiwachmann oder so, du willst ihn irgendwie retten und er sagt so total emotionslos, oh, es brennt, so nach dem Motto, jetzt müssen wir aber ganz schnell raus. Wo ich denke, so, hat da irgendjemand vielleicht diesem Synchronsprecher gesagt, in welcher Situation er gerade ist? So? Also es passte überhaupt nicht zu dem, wo er sich da gerade befand.
Daran kann ich mich auch erinnern, die Vertonung, die war, also die deutsche Vertonung war ganz furchtbar. Ich habe es ich habe es auf Englisch gespielt und ich habe auch geflucht bei dieser ersten Fassung, die rausgekommen ist. Und dann gibt es später noch so eine Version für PlayStation, wo ganz viele Fehler, ganz viele Steuerungsfehler und ganz viele Ungereimtheiten rausgepatcht worden sind.
Schade. da hatte ich keinen Bock mehr drauf.
Doch, also wer sich dafür interessiert, dann lieber also ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber da gibt's auf jeden Fall für PlayStation 3 eine erweiterte Version. Da sind sehr, sehr viele Sachen glattgebügelt, technische Probleme. Also ob man die Inszenierung mag oder nicht, das ist halt, also ich fand es sehr, sehr erfrischend, weil das war halt mal so ein Horrorspiel, was ein bisschen was anderes versucht hat. Einige Ideen haben nicht funktioniert und so. Aber was mir wirklich, also wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass dieser Soundtrack sensationell gut war. Weil es gibt da zum Beispiel so eine Szene, wo du mit so einem Taxi oder so durch einstürzende Straßen fährst. So. Und echt, also die Szene war vom Scripting, zumindest in der 360-Version, in der ersten Urfassung, ein bisschen kaputt, weil man da immer wieder mal in so Ecken stecken geblieben ist und so. Und das hat nur so mittelmäßig Spaß gemacht. Aber diese Musik, die hat das so geil unterlegt. Und wenn man es dann mal so hingekriegt hat, wie die Entwickler das wollten, und vor allen Dingen in der PlayStation-Version war das dann auch viel, viel besser, dann funktioniert das plötzlich. Dann weiß man plötzlich, sie haben einfach nur Zeit gebraucht, dass die ihnen wohl, was war das damals, Atari, ne? Die ihnen Atari damals nicht gegeben hat. Fällt mir jetzt gerade auf, dass Atari ja ganz schön abgekackt ist, ne?
Da gab es neulich eine Jimquisition-Folge zu.
Wie bitte?
Da gab es eine Jimquisition-Folge zu.
Ja, jetzt war, also sie hätten Eden Games war das damals, ne? Die haben halt auch Test Drive Unlimited zum Beispiel gemacht. Und sie hätten Eden Games einfach ein bisschen Zeit geben müssen. Ja.
Alone in the Dark, das Remake, das habe ich auch, das steht bei mir auch noch ungespielt rum. Mhm. Das hat irgendwann mal einen Zehner gekostet. Ich dachte mir, für einen Zehner kann man es auch spielen, aber. Ja. Deswegen habe ich so einen großen Pile of Shame.
Auch das kann man noch
berühren. Yeah. Nee, aber ich hatte auch irgendwann ich bin irgendwie über den Soundtrack gestoßen und der war so gut.
Mhm.
Das ist so der Hammer und ich habe auch gar keine Lust mehr. Muss das Spiel nicht spielen, aber dieser Soundtrack, der ist durch die Bank richtig geil. Ein richtig starkes Main-Theme, was sich richtig gut durchzieht.
Ja. Mhm. Man müsste es heute, ich wüsste nicht, wie ich es heute wahrnehmen würde, glaube ich, Alone in the Dark. Ich glaube, das wäre auch nochmal so ein eigenes Thema wert irgendwie. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Soundtrack wirklich das Beste auch an der Präsentation tatsächlich war. Da hat der ganz total gut diesen Nagel auf den Kopf getroffen. Und das ist auch ziemlich einzigartig. Also ich habe diese Mischung aus Chor. Das ist irgendwie so ein französischer Chor, den kann man auch irgendwo nachschlagen, der steht auf der Soundtrack-CD drauf. Und das ist ziemlich großartig. Also so intensiv mit Chören zu arbeiten, hört man auch generell nicht so oft. Also nicht mit künstlichen Chören, sondern mit richtigen, echten Kinderchören sozusagen. Hier ist eine Katze. Bestimmt hört das Miauen, ne? Nee, doch nicht.
Nur einmal kurz, aber.
Ja, sie beschwert sich darüber, dass ich rede und sie euch nicht hören kann. Katzen reagieren dann immer drauf und denken, man rede mit ihnen.
Ja. Obscure, finde ich, hat es aber auch sehr gut gemacht. Das lief ja gerade so, also eins war ja gerade so in diesem Teenie-Horror-Film-Rutsch irgendwie mit rausgekommen, so, auch Obscure 2. Da fand ich, hat das auch schon ziemlich gut gemacht.
Das stimmt. Ja, mir hat da auch, also das hat mich auch dezent noch ein bisschen an Akira Yamaoka auch erinnert, weil das halt auch tatsächlich so ein Rock-Soundtrack war, zumindest das Thema. Mhm. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang rauf und runter gehört. Und Was immer gerne vergessen wird, ist Of Orcs and Men. Das ist ein sehr pfiffiges Action-Adventure gewesen, wo man die Perspektive von zwei Orks in einer High-Fantasy-Welt eingenommen hat. Ist übrigens auch ein sehr cooles Spiel. Das ist total untergegangen. Kein Mensch hat's gekauft. Da gab's auch einen Nachfolger, einen indirekten Styx, da hat der Daniel, glaube ich, drüber gecastet. Das habe ich noch nicht gespielt. Aber Of Orcs and Men hat auch ziemlich geile Themes so. Also wer mal genauer reinhören will, da würde ich den Soundcloud-Account empfehlen. Der hat da ein paar Hörbeispiele. Da kann man ganz gut drauf gucken. Reinhören.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Remember Me fand ich aber auch sehr geil.
Boah. Okay, abschließend müssen wir noch mal ganz kurz über Remember Me reden. Dieser Soundtrack. Boah, also was ich total faszinierend finde, also welche Mischung mich immer wieder reizt, ist die Mischung aus klassischer Musik und Elektronik. Aber so richtig verzerrter Elektronik. Also wenn man irgendwie zum Beispiel Drum Bass dazu macht oder wenn man irgendwie eine intelligente Mischung findet, orchestralen Soundtrack mit Elektronik zu mischen. Und es ist so, dass der Olivier de Rivière sich gedacht hat, okay, Remember Me, worum geht's da? Da geht's um Erinnerungen, um verzerrte Erinnerungen, um Sachen, das ist so eine Science-Fiction-Welt, wo Erinnerungen verkauft werden. Und er hat diesen Soundtrack auch genauso angelegt. Diese Katze. das, was man da hört, ist ein ziemlich orchestralen Soundtrack, der eigentlich ziemlich üblich klingen würde, wenn da nicht lauter extrem rhythmisch sehr passende Verzerrungen drin wären, also Störgeräusche, wenn man so möchte, die einfach ganz absolut brillant in diesen ganzen Rhythmus eingeflochten sind, ohne dass sie dann stören, sondern eher so wirklich als passende Komponente hinzugefügt. Schwer beschreiben. Also muss man unbedingt mal hören. Findet ihr andere Worte dafür?
Das Spiel an sich fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also ich fand die Idee echt ganz gut. Es ist leider auch so komplett irgendwie untergegangen, fand ich.
Ja, ich war ganz hilflos, als Manu und Daniel das so auseinandergenommen haben im Podcast. Ich wusste gar nicht. Ich fand es nämlich auch total gut.
Ach, tatsächlich? Okay.
Ja, mir hat das sehr gefallen.
Na, also die haben das so auseinandergenommen, das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Ja, es ist übertrieben, aber sie fanden es nicht so gut. Und daran kann ich mich noch erinnern, mein Herz blutet, weil es ist tatsächlich eins meiner liebsten Spiele der letzten Konsolengeneration gewesen. Und fand ich sehr schade, dass es generell nicht so gut ankam. Also es war ja eins dieser Spiele, die bei Capcom auch so, die hatten so eine Phase, wo sie noch mal ein paar neue IPs versucht haben oder ein paar Sachen ausprobiert haben. Und das hat sich für die so überhaupt gar nicht rentiert. Also ich glaube, Remember Me war ein ziemlicher Flop.
Ja, du, ey, das ist aber immer so dieses Typische, ne? Ich meine, du musst erstmal einen Titel machen, damit du reinkommst, so, ne? Der erste Titel ist meistens immer ein Verlustgeschäft, glaube ich, bei vielen. Also nicht immer, aber bei vielen, glaube ich. Und wenn du da nicht die Zeit hast oder das Geld, das halt dann weiter voranzutreiben, so. Ich glaube, Assassin's Creed 1 war auch jetzt nicht der finanzielle Großerfolg, so. Also zumindest rein von den Verkaufszahlen her und von dem, was sie da reingesteckt haben an Entwicklungszeit und so jetzt letzten Endes. Aber ja, da hat sich halt ausgezahlt, so, ne? Aber ja, Capcom, Remember Me, ich glaube, das hätte ein Ubisoft Remember Me rausgebracht, wäre es, glaube ich, ganz anders gelaufen. So. Sag ich
jetzt. Ist ein Ubisoft-Produkt aber jetzt nicht so ganz unähnlich, fand ich so. Also es war ja schon sehr spürbar, dass es diese französischen, natürlich die französischen Einflüsse hatte. Und klar. Klar, also weil es ja auch von Franzosen kommt und auch in Neo Paris spielt und so. Ja, ja.
Wisst ihr, warum das Ding bei Capcom gelandet ist am Ende?
Nee.
Die sind ja mit dem Ding ganz gut hausieren gegangen, die haben dafür einen Publisher gesucht und alle haben gemeint, ja, cool, aber bitte tut die Frau in der Hauptrolle raus, wir wollen einen Typen haben.
Das stimmt. Das war doch bei Life is Strange genau dasselbe, oder? Square war noch die Einzigen, die gesagt haben, nö, das ist okay so. Ist super mit dem Protagonisten. Ich glaube, viele wollten einfach wirklich einen Kerl haben. Was will man jetzt das Finale? Also, ich habe jetzt nur die erste Episode bisher gespielt. Ich warte halt noch, bis das alles komplett ist, weil das.
Ja, ich auch.
Weil ich am Ende echt, also am Ende der ersten Episode habe ich gedacht, so, boah, ey, das hält's nicht aus. Da flippst du ja komplett aus, wenn du jetzt noch warten musst. Aber das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwie männliche Protagonisten sind. Also, die ist so gut auf die Hauptcharaktere zugeschnitten, die Geschichte.
Sag mal den Marketing-Leuten bei den großen Publisher, das ist denen scheißegal.
Ja. Sitzen einfach noch zu viele Arschis, glaube ich. Oder die einfach Leute, die einfach zu viel Angst irgendwie haben. Ja, also die.
Das wäre ein weiteres Podcast-Thema.
Ja, ja, das wäre echt ein weiteres Podcast-Thema. Also Menschen, die wirklich Angst davor haben, Frauen als Hauptprotagonisten einzusetzen. In was für einer Welt leben wir eigentlich?
Ja, wenn sie nicht schon so gleich gut eingeführt werden wie Lara Croft mit Doppel-D.
Ja. Also ich war ja schon erstaunt über die Neuauflage. Die da sind sie ja wirklich in eine extrem gute Richtung gegangen. Ich bin mal sehr gespannt auf den zweiten Dings. Sag schnell.
Teil?
Wie heißt der? Rise of the Tomb
Raider? Rise of the Tomb Raider.
Ja, ja.
Ja, dauert ja noch ein bisschen. Ende 2016, oder?
Ja, aber ich bin mal gespannt, wie diese Weiterentwicklung geht irgendwie. Nicht, dass sie dann plötzlich ganz anders aussieht.
Ja, aber die Zukunft zeigt ja hier, die E3 hat ja auch gezeigt, so es kommen ein paar mehr weibliche Hauptprotagonisten.
Ja, bitte. Ja, bitte. Diese aus Lost Horizon finde ich mega cool. Diese,
muss man mal gucken, ne?
Ja, also die war mir in der Präsentation mega sympathisch. Wie hieß die dann nochmal? Diesen Pfeilen auf diese Elektro-Roboter-Dinosaurier geschossen hat. Aber fand ich total cool. Ja. Also da bin ich echt gespannt. Ich merke schon, wir müssen uns nochmal zusammensetzen und über dieses Thema philosophieren. Aber cool. Aber wir haben ja jetzt aber schon... Wie bitte?
Bin ich gern dabei, da hab ich regelmäßig Vorlesungen über das Thema.
Über weibliche Protagonisten in Spielen?
Generell Gender und Spiele.
Ja. Aber es stimmt, also das können wir vielleicht abschließen, obwohl es mit Musik jetzt überhaupt gar nichts zu tun hat, ist es eigentlich sehr schön zu sehen, dass diese Umbruchstimmung da jetzt da ist. So. Also ich freue mich tierisch auf Mirror's Edge 2. Das wird ein Fest, glaube ich. Ich hoffe, es wird ein Fest. Ich fand das erste wirklich gut, da waren mir die Protagonisten auch enorm sympathisch. Und ja, dieses Klackern hier, das ist meine Katze übrigens, die über den Tisch läuft und verzweifelt versucht, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und irgendwann reißt sie bestimmt auch das Kabel raus. Aber es ist wirklich sehr schön, dass jetzt sehr, 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 sehr viel mehr weibliche Protagonisten kommen, die auch alle nicht so übersexualisiert sind. Das war ja auch immer das Problem.
Ja.
Yeah.
Mega cool, also finde ich auch richtig gut.
Wo Tomb Raider das ja jetzt auch so den typischen Beschützerinstinkt des Spielers wecken
muss. Ja.
Oh, ich merke schon, wir müssen das für ein anderes Thema aufbewahren. Aber cool, Musik haben wir dann erstmal.
Damit sind wir durch.
Damit sind wir durch. Also liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, eine Folge über Musik, wenn wir euch öfters mal Musikempfehlungen um die Ohren hauen, dann sagt uns das doch bitte in den Kommentaren. Wir sind auch natürlich extrem froh über Tipps. Also wir können ja auch, obwohl sehr viel Soundtracks hören, auch nicht alles gehört haben. Vielleicht habt ihr auch extrem coole Geheimtipps irgendwie am Start. Und wir würden uns freuen, das irgendwann nochmal so zu wiederholen, daraus vielleicht eine kleine Reihe machen, so ähnlich wie Hidden Gems. Weil ich finde das eigentlich ganz nett. Also wir sind ein Audio-Podcast, warum nicht dann einfach mal wirklich das auch nutzen und hier und da mal ein paar Beispielsnippets einspielen und euch im Rahmen von Inside Moin nicht nur Spiele zu empfehlen, sondern auch tatsächlich mal Soundtracks. Das finde ich eigentlich ganz gut. Damit wir das Ganze mal so ein bisschen in eine kulturelle Richtung treiben.
Jo. Was endlich kommt
dann
mal.
Zum Schluss? Endlich mal. Jo.
Willst du zum Schluss dann noch was ein?
Wie bitte?
Ja, wenn du Musik anwendest, ob du jetzt noch ein Schlussding hast.
Ich würde jetzt einfach unser Outro ganz langweilig machen. Jetzt habe ich ja schon. Ich habe mir hier die ganzen Zeiten aufgeschrieben. Ich werde den ganzen Spaß jetzt reinschneiden müssen. Aber ja,
kenne ich.
Genau. Aber okay, das wollte ich noch abschließend fragen. Nicole, du hast ja auch noch einen Podcast über Musik, ne?
Ja, über Videospielmusik, genau. Also da ist eigentlich genau das Hauptthema, was wir hier die ganze Zeit besprochen haben. So. Und da stelle ich halt wirklich die ganzen Alben vor, welche Versionen es halt gibt. Und also natürlich kann ich auch nicht alles irgendwie, auch ich habe meine Grenzen und aber ich versuche das schon halt da auch detailliert einzugehen, auch eben halt, wie lang die Soundtracks sind, was für ein Umfang das ist, so ob es das nur als DLC gibt. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis eben halt auch letzten Endes so zu sehen. Ne? Und eben halt natürlich auch, wo man die Dinger kriegt, ne? Weil, wie gesagt, weiß man auch nicht immer so, ne? Aber es ist halt ein breites Feld und es ist ein super schönes Thema und noch viel zu unterpräsentiert, einfach meiner Meinung nach.
Ja, also
nach wie vor.
Also es ist ja auch immer noch so ein Medium, was auch von vielen, also Videospiele werden halt vorwiegend visuell oder mechanisch auch noch zu stark wahrgenommen, meiner Meinung nach auch. Und wie gesagt, also es wird über Musik, wird auch so in so Artikeln sehr, sehr selten gesprochen. Sicherlich auch, weil es sehr schwierig ist, die zu beschreiben, das ist klar. Also wenn man jetzt nicht die Begriffe dafür hat, dann kann man natürlich nicht immer die richtigen Worte dafür finden, aber es findet halt generell oft nicht so eine große Beachtung. Und das muss sich ändern.
Es ist auch nicht so zugänglich, das muss man leider immer noch nach wie vor sagen. Ich meine, gut 80% der Leute, die auf der Straße laufen, kennen wahrscheinlich Lost Odyssey gar nicht und wissen gar nicht, über welche Komponisten wir hier reden. Wenn wir jetzt vielleicht losziehen...
90%.
Wie bitte?
Ich würde mal sagen 99,9% bei Lost Odyssey.
ja, also Allgemeinheit, ne? Wenn ich jetzt sag so, okay, ich pfeife jetzt das Super Mario Theme oder das Mario Theme los, da wissen vielleicht die meisten oder viele auf der Straße, habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber ich wüsste jetzt nicht, zu welchem Spiel das gehört. Aber das ist, finde ich, schon mal ein großer Ansatz oder ein guter Ansatz zu sagen, okay, das kennen die Leute oder die Tetris-Melodie oder sowas halt.
Auch
aber,
mit Sache dabei noch, ist auch schon eine Weile her wieder. Ich bin jetzt im Auto gefahren, habe so Radio ein bisschen durchgeschaltet irgendwie und auf einmal höre ich halt ein Thema, also Tifas Theme von der Final Fantasy 7 Piano Collection. Und da haben die wirklich auf Klassikradio einfach mal so dann dieses Ding dann mit zwischendrin gespielt.
Klassikradio macht das tatsächlich häufiger so, sagen dann aber leider auch nicht, okay, das ist das und das. Bei Filmen machen sie es häufiger.
Ich habe gesagt, Tifas Theme, Final Fantasy 7 von Nobuo Uematsu.
Ja, sagt keinem was, glaube ich. Das ist halt so immer leider das Problem, ne? Also, aber darum meine ich ja.
Zumindest.
Ja, sie machen es zumindest so, aber es bricht halt so total mit dem, was sie sonst halt machen, ne? Wenn sie halt mal sagen würden, okay, das ist ein Videospiel, so, wir machen hier vielleicht jetzt mal eine kurze Reihe über Videospielmusik oder sowas halt, dann hätten die Zuhörer vielleicht auch ein bisschen stärkeren Bezug einfach auch dann dazu und könnten
wobei
auch mal sagen.
Gerade dann finde ich halt wieder die Taktik einfach mal drunter zu mischen, ohne großartig einen Aufhebens drum zu machen, kann auch wieder ein bisschen die Berührungsängste abbauen, statt zu sagen, okay, so, bam, jetzt Spielemusik.
Ja, klar, kann man so oder so wahrscheinlich auch.
Natürlich eingefügt und nicht ohne ohne es irgendwie groß als Event rauszustellen. Das finde ich nicht so verkehrt.
Hm. Im schlimmsten Fall suchen sie nach dem Film Final Fantasy 7 oder Final Fantasy einfach nur. Und landen dann.
Ja, landen bei.
Noch ein Beispiel übrigens, auch wieder ein paar Jahre her, da war in Köln ein Konzert. Das war das Abschiedskonzert für den damaligen, ich glaube, für den Konzertleiter quasi. Mhm. Und da haben sie halt auch halt bunt gemischt gespielt, hier was aus Film, hier was halt, und dann auf einmal halt noch Secret of Mana.
Cool, ja.
Das finde ich auch immer sehr gut, wenn sie irgendwie Filmtrailer machen. Also ich hatte das zum Beispiel letztens auf Vox des Öfteren, dass sie zu diesem Outlander, zu ihren Outlander-Trailern mal eben so Dragon Age-Musik reingepackt haben. So.
Da hockt dann
okay.
Ein Teil in der Abteilung.
Bitte?
Da hockt ein Teil in der Abteilung.
Ja, bei Galileo hat man es auch des Öfteren mal. Also da findet man das auch öfters mal.
Ja, die haben da oft relativ freie Hand, die Jungs im Schnitt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt. Also ja, klar, zur Beitragsuntermalung schon, aber so um eine Serie zu bewerben, weiß ich immer nicht, ob das so.
Es wird natürlich abgenommen am Schluss, aber also ich weiß da auch, ich habe da einen guten Bekannten sitzen, bei dem ist das so. Manchmal kriegt er einfach gesagt, okay, die Musik muss hier rein, wegen Cross-Promotion und so weiter. Aber sonst hat er immer relativ viel Freiheiten und sagen sie am Schluss abnehmen, ist alles okay. Und ist auch egal, woher die Musik stammt am Schluss.
Ja, gut.
Dann können wir das ruhig mal öfter machen, ne? Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir 90 Minuten lang über Videospielmusik geredet. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen mehr. Ihr habt alle ein bisschen was mitgenommen daraus. Sagt uns, ob wir das wiederholen sollen. Deswegen sage ich jetzt mal ganz schnell, bevor, also das hier ist ein Samstagsbrunch. Wahrscheinlich sitzen die Leute jetzt den ganzen Vormittag schon und die Ohren bluten. Deswegen sage ich mal, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Vielen Dank, Konrad, Thomas und Nicole.
Ja,
gerne.
Gerne.
Ja, wünsche ich euch und den Zuhörern noch ein schönes Wochenende. Und je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht auch einen guten Start in die Woche. Alles klar. Tschüss.
Ciao.
Jetzt traut sich keiner, sich zu verabschieden, weil wir so lange. Tschüss.